Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wolfs-Podcast-Folge.
Ja, heute die All-in-One-Folge für Wölfe, für Einsteiger vor allen Dingen.
Wolfswissen kompakt für alle, die Fakten brauchen oder sich einen Überblick verschaffen wollen. Los geht's!
Hier ist der Wolfs-Podcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke.
Ja, dann sind wir mittendrin in unserer Folge. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Hause. Ich begrüße dich ganz lieb, Thomas in Lüneburg und unseren Special Guest. Yeah! Hallo und herzlich willkommen, lieber Matthias Kais.
Ja, hallo Sabine, hallo Thomas und natürlich auch ganz liebe Grüße an euch da draußen.
Ja, herzliche Grüße an dich, Matthias. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Super.
Ja,
und
ja,
das ist, wird natürlich in der Sache helfen, dass so ein Naturkenner wie du heute hier mit dabei ist. Freue mich sehr.
Naja, mal gucken, ob ich was dazu beitrage.
Jetzt geht das wieder los. Die Bescheidenheit in Person, Matthias Kais. Ich freue mich, dass du da bist, Matthias.
Ja, der hat ja auch schon mal einen Wolf gesehen, der Matthias.
Ja, ja. Wird behauptet.
Ein oder anderen.
Wird behauptet. Das ist, wir können von deiner Erfahrung unglaublich profitieren. Du bist ja viel unterwegs in der Natur. Du bist wieder unterwegs, muss man sagen. Mhm. Matthias, um dich war es lange Zeit jetzt still. Jetzt bist du wieder mit Kamera und Mikro unterwegs im Wald. Wie kam der Sinneswandel?
Dass ich wieder filmen gehe. Es hat wieder gebrodelt in mir, Bilder zu machen, also Videos zu machen. Ich war ja trotzdem draußen, aber ich hatte ja eben, wie gesagt, keine Lust, irgendwie die Kamera mitzunehmen. Und doch, aber das Feuer ist irgendwie neu entfacht. Und es war ja nie wirklich weg. Es hat ja trotzdem gelodert, aber ja, jetzt kam das wieder so richtig raus. Ne? Das war aber auch einfach dem geschuldet, dass ich eben irgendwie auch den Kopf voll hatte und viel sich eben auch geändert hat, auch privat und so. Und ja, ich habe die Natur eben wirklich einfach zum Erholen und zum Genießen sozusagen besucht. Und wenn man jetzt Film geht oder die Absicht hat, Aufnahmen zu machen, dann ist das zwar trotzdem Erholung, aber nie so ganz.
Dann ist man so ein bisschen konzentrierter bei der Sache.
Ja, genau. Und ich hatte einfach keine Lust. Ich habe mir eher das Fernglas geschnappt und bin raus und habe die Kamera zu Hause gelassen. Und
aber du hast ja gleich wieder Glück gehabt, Matthias.
Ja, der erste Ansitz seit Monaten und der erste Ansitz im neuen Jahr und gleich einen Wolf. Ne? Und ich habe noch nicht mal lange gewartet oder so. Also ich würde sagen, nicht mal eine Stunde oder so.
Das gibt's nicht.
Und das Verrückte allerdings ist, dass ich halt schon eine Zeit lang beobachtet worden bin. Also man muss dazu sagen, ich habe ja auch eine neue Kamera und die lag ja eben leider auch schon eine ganze Weile rum. Und ich habe dann natürlich während meines ersten Ansitzes ein bisschen an der Kamera rumgespielt, habe so ein bisschen durch die Einstellungen geguckt, wie man das eben macht, wenn man was neu hat. Allerdings sollte man das vielleicht lieber zu Hause machen, anstatt es dann im Wald zu machen. Ja, und da habe ich dann mal irgendwie nach rechts geguckt, weil ich da irgendwas gesehen hatte. Und dann steht da halt ein Wolf und guckt mich an und staunt, was da so ist und wer da so an seiner Kamera rumspielt irgendwie. Also ich war natürlich getarnt, ne? Aber der Wolf hat natürlich gesehen, oh, da ist irgendwas. Und ja, aber es war ein junger Wolf, es war ein Welpe, deswegen hat er eben auch nie gleich die Flucht ergriffen. Aber er hat mich stets im Blick behalten und hat schon gemerkt, dass da irgendwas nie so ganz richtig ist.
Wie müssen sich unsere Hörer das vorstellen? Ist das so ein großes sogenanntes Ofenrohr, deine Kamera? Also ist das so eine richtig große, kräftige, ist das so ein Riesenobjektiv? Oder
ja, also ein Riesenobjektiv. Ja, Riesenobjektiv ist es jetzt nicht, aber es ist natürlich schon ein ordentliches Rohr. Und ich bin natürlich, wie gesagt, auch gut getarnt, aber natürlich, ne, diese Bewegungen, wenn man da irgendwie an seiner Kamera rumtippert und so, oder vielleicht auch mal den Kopf neigt oder nach unten und wieder hoch oder so, das sehen die schon. Ne? Der Wald ist ja ihr Wohnzimmer und sie kennen ihr Wohnzimmer ganz genau. Ne? Das müsst ihr euch vorstellen, wie wenn ihr nach Hause kommt und irgendwas ist umgeräumt, das merkt ihr auch sofort. Und so geht es den Tieren, die wissen ganz genau, wie, wo was ist. Und wenn da auf einmal ein Busch ist, der gestern noch nicht da war, dann fällt es auf. Ja. Also ein erwachsener Wolf, muss man auch ganz ehrlich sagen, der wäre abgehauen. Ne? Ein erwachsener Wolf wäre abgehauen. So, aber das war eben wirklich ein Welpe gewesen, sehr unerfahren.
Und neugierig.
Neugierig, genau. Er hat immer geguckt, ne? Aber für ihn war es keine Gefahr in dem Moment. Und deswegen hat er dann trotzdem sein Ding durchgezogen und hat da einen Heuhaufen zerpflückt.
Das stimmt. Da haben sich alle gefragt, was macht der da? Frisst der? Ist der an einem Riss dran? Oder war das wirklich, so wie unsere Hunde das auch machen, irgendwie Heu und Stroh oder sonst was?
Ja, es war einfach nur ein Haufen abgemähtes altes Gras.
Also hat er gespielt?
Genau.
Wie lange hat die Begegnung gedauert?
Es war jetzt nicht so lange, das waren 3 Minuten vielleicht.
Aber immer, also hallo, ich habe noch nicht 2 Sekunden einen Wolf gesehen. Also 3 Minuten, das ist unglaublich, ja. Was für ein großartiger Moment. Ich meine, wenn das jetzt kein Zeichen war, lieber Matthias, dass die Natur will, dass du zurückkommst und sie festhält.
Ja, ich habe das
festhält,
auch tatsächlich,
ne? Hast du so gewertet, ne?
Ja. Ich habe das wirklich so gewertet, ne? Also erstmal war es ein wirklich wunderschöner Wolf. Also er hat einfach, also gab es überhaupt nichts dran irgendwie zu mäkeln. Oder so.
War wirklich alle wunderschön.
Ja, genau. Aber es gibt schöne und es gibt wunderschöne. Und es war wirklich ein wunderschöner Wolf. Und es war einfach, wie gesagt, der erste Ansatz, also war wirklich so, als hätte die Natur zu mir gesagt, guck mal, Matthias, es lohnt sich. Steh wieder zeitig auf und komm bitte mehr raus. Und ja,
der Romantiker ist zurück.
Ja, genau. Du wurdest ja von deiner Community auch entsprechend begrüßt. Die haben sich alle so gefreut. Und bei YouTube kann man dieses Video ja übrigens auch sehen. Wir werden natürlich deinen YouTube-Kanal verlinken in den Shownotes. Ja, Matthias, für die heutige Folge hast du dein Podcast-Mikro vom Speicher geholt.
Na, so sieht's aus.
Hast du gemacht, ne? Und sitzt jetzt in Dresden bereit, denn wir haben uns heute was vorgenommen. Wir haben es eingangs schon erwähnt. Es gibt heute die All-in-One-Folge für Einsteiger. Denn wir haben uns heute vorgenommen, mal das große Thema Wolf von allen Seiten zu beleuchten, um all diejenigen, die auf der Suche nach einer Meinung sind, aber auch nach Fakten, nach belastbaren Fakten sind, einfach mal Futter zu geben. Und die Idee für diese Sendung hatte Noah, ein Hörer aus Göttingen. Er studiert Forstwirtschaft. Matthias und ich kennen ihn schon vom letzten Jahr. Da hat er uns geschrieben, dass er sich entschieden hat, unter anderem aufgrund des Podcasts Forstwirtschaft zu studieren. Das war ein toller Moment für uns, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon was Besonderes.
Ja, und jetzt hat Noah, wir grüßen dich. Hi, Liebe geht raus an dich. Jetzt hat er auch die Folge vorbereitet. Er hat auch das Skript für diese Folge geschrieben. Und zwar alle wichtigen Punkte, die immer wieder zur Sprache kommen. Und davon sind wir jetzt mal ausgenommen. Wobei ich nicht ganz. Ich bin ja in so einer Zwischenwelt unterwegs. Bei euch findet das vielleicht nicht so oft statt. Also bei mir ist es immer auch noch so, dass wenn ich irgendwo hingehe oder auf Familientreffen gehe oder mit Kollegen mich treffe, dass immer wieder diese Standardfragen kommen. Boah, ey, Wolf, ja, was bringt der Wolf eigentlich? Welchen Nutzen hat so ein Wolf? Warum muss das überhaupt alles sein? Ne? Und diese Frage wollen wir doch gleich als erstes beantworten. Die steht nämlich im Skript von Noah als erstes drin. Was bringt der Wolf?
Ja, also für mich ist das eine Frage, wo ich immer erstmal tief durchschnaufe, ne? Weil die Frage halt echt einfach, also ich denke dann immer so, warum muss ein Tier immer irgendeinen Nutzen für uns haben? Also wir leben leider in einer Zeit, wo es so ist, ne, dass wir halt Tieren das Daseinsrecht oder das Existenzrecht absprechen, wenn sie keinen direkten Nutzen für uns haben. Das ist echt ziemlich traurig. Ich sage, der Wolf ist da, weil er da ist. Ganz einfach. Ne, und er gehört hierher, sonst wäre er nicht da. Aber er hat natürlich auch eine ökologische Aufgabe. Er ist ja eine Art Waldpolizei, kann man ja auch sagen. Ne, oder er räumt auf im Wald. Er sortiert aus. Altes, krankes, schwaches. Und sorgt so im Endeffekt für einen gesunden Wildbestand und natürlich auch für einen gesünderen Wald, weil eben durch den Wolf die Tiere einfach auch mehr in Bewegung sind. Ne? Mhm. Also die Jäger können das bestätigen vielleicht, der ein oder andere, dass das Wild einfach unsteter ist. Also früher konnte man eben sagen, 18 Uhr kommt immer der gleiche Rehbock auf die Wiese und das ist eben jetzt nicht mehr so. Ne? So, das hat nichts damit zu tun, dass die Tiere irgendwie Angst haben, wie es immer gesagt wird, sondern sie sind einfach mehr in Bewegung. Sie stehen nicht immer an der gleichen Stelle und fressen immer die gleichen Bäumchen ab. Und deswegen freuen sich eigentlich auch in der Regel die Förster, weil eben mehr Naturverjüngung hochkommt. Das ist die Aufgabe des Wolfes in der Natur.
Naturverjüngung brauchen wir ja, ne? Klimaresiliente Wälder ist das Stichwort. Genau das brauchen wir und genau das macht der Wolf. Dafür sorgt der Wolf.
Richtig.
Ganz genau. Ich habe mal eine Führung mitgemacht mit einem Bundesförster hier oben in Niedersachsen auf dem Truppenübungsplatz Munster. Und bei den Bundesförstern geht es ja nicht so sehr um ökonomische Fragen, sondern eher mehr um ökologische Fragen. Also monetäre Ziele sind da nicht im Vordergrund. Das große Geld verdienen mit Holz. Und die haben ein Wolfsrudel da in ihrem Gebiet und die haben deutlich festgestellt, dass Schäl- und Verbissschäden seit dem der Wolf zurück war, deutlich zurückgegangen sind. Das sind also die elementaren Schäden in der Forst. Die sind so nicht mehr da. Und Matthias hat es schon gesagt, die halten das Wild unsteter, die Wölfe. Das Rotwild zum Beispiel steht nicht mehr nur an einer Ort, an einer Stelle. Und deswegen haben sie schon eine wirklich sehr ökologische Wirkung. Und ja, da wären wir auch bei einem Nutzen. Beim Nutzen, ja, warum hinterfragen wir immer Erde nutzen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass eben unsere Natur teilweise so kaputt ist, ja, dass selbst Schutzgebiete sich immer mehr in ihren Erhaltungszustand verschlechtern. Und deswegen fragen wir vielleicht auch immer nach Nutzen. Vielleicht fragen wir auch nach Nutzen, weil wir immer von einer Kulturlandschaft sprechen und jeder Quadratmeter nur nach seiner wirtschaftlichen Wertigkeit gemessen wird. Und das ist, Matthias, du hast es ja schon schön herausgearbeitet, genau der falsche Ansatz. Mhm. Wir müssen die Natur wieder so wahrnehmen, wie sie ist, wie sie uns sich darstellt. Und wenn wir Zuläufer haben oder Zurückkehrer, dann sollten wir diese begrüßen.
Mhm. Genau. Aber das ist eben einfach das Problem, dass die Betrachtungsweise einiger Menschen oder mittlerweile ja vieler Menschen falsch ist, finde ich, von der Natur. Also viele, das ist immer das, was mich so aufregt, ist ja, viele denken ja immer, es ist alles nur für uns da. So, und der Wald ist nur dafür da, dass wir dort joggen gehen können, dass wir mit unseren Hunden da spazieren gehen können. Und die Teiche und Seen, die sind nur dafür da, dass wir dort angeln gehen können. Aber so ist es ja halt nicht. Sondern wir teilen das eben alles mit ganz vielen anderen tollen Geschöpfen, die genauso das Recht haben, das nutzen zu dürfen wie wir. So, und das finde ich ist eben, finde ich, extremst wichtig. So, und deswegen ist diese Frage immer, was bringt mir das oder so, das ist eigentlich, ich finde das immer so anmaßend und das ist aber so typisch menschlich halt einfach. Ja. Ne? Also ich habe nichts davon, also darf das nie da sein. So. Und da kriege ich immer ein bisschen Puls.
Dann halten wir mal fest, die Spitzenprädatoren, was Wölfe ja sind, erfüllen eine wichtige ökologische Funktion und tragen zur Erhaltung gesunder und ausgewogener Ökosysteme bei. Sie spielen also eine zentrale Rolle und werden eine immer wichtigere Rolle spielen, wenn wir sie denn lassen. Ich bin ja gespannt, wie das so weitergeht mit der ganzen Wolfsdiskussion. Aber wenn diese Frage kommt, kann man genau die Frage so beantworten. Das ist der Grund, warum wir die Wölfe brauchen. Und das ist der Nutzen, den sie uns bringen. Ja, also was, wenn man das jetzt mal festhält als Nutzen.
Was hier aber vielleicht noch ganz wichtig ist zu ergänzen, ist eben wirklich, dass die Tiere, also die Wölfe fressen das Wild nicht weg, wie es immer gesagt wird. Ne? Also viele sagen ja immer, ja, ist überhaupt nichts mehr da und so. Das ist Unsinn, das ist einfach Unsinn. Also ich habe das selber schon so oft erlebt, dass man irgendwie mit einem Jäger quatscht und die sagen, ja, es gibt überhaupt nicht mehr das und es gibt keine Rehe mehr und man selber sitzt dann und dann kommen irgendwie 60, 70 Stück Rotwild da raus. Ne?
Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ja, ja.
So, also, und das wollte ich übrigens auch nochmal zurücknehmen, das ist immer ein Stück Rotwild und so, ich finde das auch abwertend, das fällt mir manchmal irgendwie, also das rutscht mir manchmal so raus, ich möchte das eigentlich gar nicht. Aber es ist einfach wirklich so, man sieht das ja auch an den Jagdstrecken. Ne? Also zum Beispiel gerade noch in der Lausitz, ist ja, ich weiß jetzt nicht die aktuellen Jagdstrecken, aber gerade auch in den letzten Jahren immer mehr Wild geschossen wurden, trotz Anwesenheit des Wolfs, was ja deutlich zeigt, es ist nicht mehr weniger Wild da, sondern es wird trotzdem immer mehr geschossen. Also es ist mindestens genauso viel Wild da, ne? Und die Jäger geben sich ja auch die größte Mühe, dass es immer schön viel Wild bleibt. Und das ist eben auch sowas, da muss man einfach auch vielleicht dem Tier, also in dem Fall dem Wolf, einfach auch seinen Teil zugestehen. Weil er aus meiner Sicht einfach das erste Recht hat, sich das zu nehmen, ja. So sehe ich das zumindest.
Und vielleicht einfach mal die Natur Natur sein lassen und einfach mal so ein bisschen die eigenen Idee. Dynamiken genau. entwickeln lassen, weil ich glaube, das schadet nichts. Wir können der Natur vertrauen.
Also rein physisch kann ja, der kann das gar nicht alles auffressen an Wild. Man muss ja mal sehen, im Endeffekt, es gibt Millionen von Huftieren, also von Rehen, Hirschen und dagegen dann, sage ich mal, die paar Wölfe gestellt. Die können das gar nicht auffressen. Das würde gar nicht gehen. Und außerdem sind die nicht so blöd wie wir und zerstören ihre eigene Lebensgrundlage. Also, ne?
Und wenn es irgendwann mal weniger Wild gibt, dann gibt es auch weniger Wölfe. Das reguliert sich ja alles selber.
Genau,
das ist ja das.
Im Endeffekt, genau. Also, das ist ja so, im Endeffekt sind die Territorien. Die Territorien sind ja immer so groß, dass es reicht, um das Rudel zu ernähren. Ne? Und das ist ja auch sowas. Das reguliert sich alles untereinander und das funktioniert genauso in der Kulturlandschaft, diese ganzen Mechanismen.
In dem Punkt müssen wir, glaube ich, mal einsteigen und eben auch sagen, dass das alles so hinterfragt wird, weil eben eine bestimmte Bevölkerung, ein Teil der Bevölkerung, der eigentlich gar nicht so überwiegend da ist, mit dem Wolf um die Ressource Wild konkurriert, nämlich die Jägerschaft.
0,5%.
Das ist in der Bevölkerung eine Minderheit, ja. Aber sie haben eben momentan auch in den Medien immer wieder die Meinungs- und Deutungshoheit, die sie mit Zähnen und Klauen verteidigen, dass der Wolf ein Konkurrent wäre, und so wird auch argumentiert. Denn dass sich jetzt nach über 20 Jahren Wolf immer noch die Frage stellt, warum ist er hier, welchen Nutzen hat er überhaupt, brauchen wir den? Das ist sehr typisch für unsere Gesellschaft. Das hat auch was mit Naturentfremdung zu tun. Das hat mit der starken Übernutzung unserer Natur, ja sogar der Schutzgebiete zu tun, wo sich eigentlich Tier und Pflanze ungestört entwickeln sollen. Und selbst da ist eine extreme Nutzung durch Forst, durch Jagd, überhaupt durch Nutzerverbände. Angeln spielt auch eine große Rolle, wenn wir auf die Gewässer gucken. Und von vielen wird der Wolf einfach auch als Konkurrent gesehen. Er wird nicht als das gesehen, was er wirklich ist, nämlich dass er eine Schlüsselrolle in unseren Ökosystemen einnimmt.
Richtig. Wir halten noch mal ganz kurz fest in Zahlen. Es gibt 460.000 Jagdscheininhabende in Deutschland. Das macht einen Prozentanteil von 0,5% der Bevölkerung aus. Und diese 0,5% der Bevölkerung, die geben aber hier in Deutschland ganz massiv den Ton an, wenn es um die Themen Wald, Natur, Wolf und so weiter geht. Und das ist eigentlich ein Unding. Und wir machen uns natürlich dafür stark, dass sich das ändert, und klären auf in dieser Richtung.
Genau. Und wenn man die Natur liebt, ne, kann man auch anders jagen gehen. Ich gehe ja auch jagen, und zwar sehr nachhaltig, denn bei mir fällt nichts um.
Ja.
So, und ich habe meiner Meinung nach die schöneren Trophäen in Form von Bildern.
Richtig.
Und ja.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen, dass der zweibeinige Jäger im Vergleich zum Wolf als Jäger schlechter abschneidet, weil der Wolf jagt viel natürlicher, viel nachhaltiger. Er wählt eben nicht starke, nicht gesunde Tiere aus, und er legt eben auch kein Gewicht auf, kein Wert auf ein großes Gewicht und große Geweihe. Das heißt, der Wolf ist kein Trophäenjäger. Ja? Und vielleicht auch wird er auch deswegen schlecht geredet, damit die Bevölkerung nicht mitbekommt, dass der Wolf der deutlich bessere Jäger in unseren Wäldern und Feldfluren wäre.
Und er macht seine Arbeit heimlich und im Verborgenen. Momentan sieht man öfter mal ein paar Wölfe rumlaufen. Das hat Gründe, da kommen wir nachher noch drauf. Aber eigentlich machen sie es im Verborgenen. Keiner kriegt davon was mit. Und vor allen Dingen ist ja auch niemand in Gefahr. Auch dazu kommen wir später noch. Und vor allen Dingen, und das müssen wir an dieser Stelle vielleicht auch noch sagen, ist es nicht so, wie viele Wolfsgegner immer wieder behaupten, wenn wir das jetzt so laufen lassen mit den Wölfen, dann haben wir hier Wölfe so viele wie Ratten. Und das ist ja jetzt gerade auch wieder, irgendwo habe ich das heute gerade wieder gelesen im Internet, es ist haarsträubend, ich kriege schon wieder Schnappatmung hier. Nein, auch die Wölfe begrenzen sich natürlich selbst. Wenn die Territorien einmal voll sind, gesättigt sind, dann ist natürlich die Steigerungsrate der Individuen nicht mehr so hoch, oder sie hört sogar auf zu wachsen. Muss man ganz deutlich immer wieder sagen. Wir belegen das alles. Wir verlinken hier in den Shownotes alles, was ihr darüber wissen müsst. Ne?
Genau, dass es jetzt immer mehr Wölfe geworden sind, das liegt halt einfach an dem schlichten Fakt, es ist eine Ausbreitung. Ja, es waren vorher keine da.
Genau.
So, und deswegen werden es natürlich von Jahr zu Jahr mehr. Aber wie du eben gerade schon gesagt hast, Sabine, ne, wenn die Territorien voll sind, und gerade in Ostsachsen ist es eben nun so, dann ist die Dynamik innerhalb der Rudel so groß, weil die Tiere sich teilweise selber töten eben, oder weil sie eben dann einfach, sie werden ja auch überfahren und so weiter und so fort, aber es werden einfach dann nicht mehr. Also dort, wo Wölfe einmal sind, werden es nicht mehr. So,
richtig.
Und das sollte man eigentlich auch irgendwann mal verstanden haben. Ja.
Jetzt kommen wir mal zu Noahs zweiter Frage, und zwar, oder zu dem zweiten Punkt, den er hier im Skript vermerkt hat. Warum ist es wichtig, den Wolf zu schützen und in Deutschland zu behalten? Das ist ja das, was wir letztendlich auch mit diesem Podcast hier tun. Aber wir sollten nochmal darauf detailliert eingehen. Warum ist es wichtig, den Wolf zu schützen? Warum muss man den überhaupt schützen? Und vor was? Und warum ist es wichtig, den in Deutschland zu behalten? Wer mag das von euch beantworten?
Ja, also man muss das erstmal aus zwei Gesichtspunkten sehen. Einmal aus wildtierökologischer Sicht, dazu kann Matthias gleich was sagen, aber vor allen Dingen aus rechtlicher Sicht. Im Moment ist der Wolf noch streng geschützt, auch wenn er jetzt in der Berner Konvention heruntergestuft wurde in der Wertigkeit. Aber laut der FFH-Richtlinie, also nach EU-Recht, ist er immer noch streng geschützt, auch nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Das heißt, die rechtliche Komponente gibt schon einmal vor, dass wir ihn schützen müssen, aus rechtlicher Sicht.
ich finde, es hat ja im Endeffekt auch was damit zu tun mit der ersten Frage, ne? Was der Wolf eben bringt. Ich meine, er ist einfach ein Teil unserer Natur. Er hat eine wichtige Aufgabe in der Natur und gehört deswegen auch einfach geschützt. So, und der ist nun mal einfach auch ein sehr extrem verfolgtes Tier, was ja nur eben wirklich ja eigentlich irgendwie immer der Sündenbock war.
Genau.
Und deswegen auch einfach streng geschützt gehört.
Wir müssen ihn deshalb auch schützen, weil er viele Gegner hat. Ne? Das muss man ganz deutlich sagen. Ja. Es gibt so viele Leute, die nicht wollen, dass die Wölfe sich hier wieder ansiedeln, dass die sich ausbreiten.
Mit dem Schutz ist eh schon so eine Sache, ne? Weil ich meine, über den Schutz wird sich ja sowieso hinweggesetzt. Es ist eben trotzdem, ich finde es sehr, sehr wichtig, weil wenn man eben diesen Schutzstatus auch lockert, dann öffnet man aus meiner Sicht die Büchse der Pandora. Ne?
Ja. Wird dann, wahrscheinlich passieren.
Ja, es ist ja jetzt schon im Endeffekt so, dass es einfach vielen Leuten, oder na gut, ich will nicht mal sagen vielen Leuten, aber dass es einigen Leuten egal ist, ne, was der Wolf für einen Schutzstatus hat. Und wenn der Schutzstatus aber dann gesenkt wird, dann ist aus meiner Sicht ist das dann einfach so, dann ist die Hemmschwelle noch geringer.
Ja.
Weil man sich dann sagt, ja gut, okay, jetzt ist es sowieso erlaubt, ne, ob ich dann halt einen Wolf mehr wegpuste oder irgendwie so. Also ich denke, das ist sehr schwierig und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt auch Studien aus anderen Ländern, die zeigen, dass das so ist. Ja,
ja, das haben wir schon mal gehabt im Podcast, na klar. Matthias, in einer unserer Folgen kam das schon mal zur Sprache, dass wenn in dem Moment, wo der Wolf diskutiert wird, sinkt die Hemmschwelle und steigt die illegale Bejagung. Das,
genau,
da gibt es
genau.
Eine Studie drüber, das haben wir. Ich such die mal raus, ich hoffe, ich finde die. Aber die ist in irgendeiner unserer Shownotes, ist die drin. Dann kommt immer wieder der Punkt, früher hatten wir doch auch keine Wölfe und kamen gut klar. Warum soll er jetzt plötzlich wieder hierher?
Kann man jetzt bei anderen Sachen ursachen. Früher hatten wir kein Auto und sind trotzdem gut klargekommen.
Mhm.
Oder irgendwie so. Mhm. Ne? Aber ich finde einfach, wir sollten einfach dankbar sein über ein Tier, was von alleine vor allem zurückkommt und in eine Lücke schließt, damit ja auch wieder bestimmte Mechanismen in der Natur in Gang bringt, die eben nie funktioniert haben. Ne? Also ich meine, das ist ja alles kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen. Und jedes Zahnrad, was ja wegfällt oder fehlt, irgendwo dort funktioniert was nicht so richtig.
Mhm.
Und deswegen sollte man eigentlich dankbar sein dafür, dass er von alleine wiedergekommen ist, seine Rolle einnimmt in der Natur und sein Ding macht.
Und was aus der Natur geworden ist in den 150 Jahren, wo der Wolf nicht da war, das sehen wir jetzt, ja. Der Natur geht's nicht gut, die Ökosysteme kranken und deswegen können wir eigentlich nur froh sein und den Wolf willkommen heißen, dass er hier seine Arbeit machen kann.
Weil es ist ja auch wirklich so, ich meine, das hat zwar jetzt mit dem nichts direkt zu tun, aber ich finde es ja mittlerweile schon langweilig, in einem Wald spazieren zu gehen, wo keine Wölfe leben oder so. Ne?
Ja.
Umso mehr Tiere, umso mehr Arten dort leben, wo man sich bewegt, also ich finde es, umso schöner ist das doch.
Ja, klar.
Ne?
Haben wir nicht schon genug Wölfe?
Ja, da geht's. Das ist überhaupt die meistdiskutierteste Frage jetzt in Deutschland, auch zukünftig, wenn es um den guten Erhaltungszustand geht. Einzelne Bundesländer sagen, wir haben genug Wölfe. Es gibt aber ganz große Regionen hier bei uns in Deutschland, wo noch gar keine Wölfe sind oder eben viel zu wenig, um einen guten Erhaltungszustand auf nationaler Ebene herzustellen. Ne? Länder wie Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Monieren für sich natürlich, man hat genug Wölfe, hier wäre der gute Erhaltungszustand erreicht, aber es gibt ein EU-Urteil, also vom Europäischen Gerichtshof, da geht es deutlich gesagt, dass der gute Erhaltungszustand die gesamte Nation betreffen muss und nicht eben nur einzelne Bundesländer. Und deswegen wird das die meistdiskutierteste Frage sein, haben wir jetzt schon genug? Ich sage, wir haben nicht genug und ich glaube, da sind wir uns alle einer Meinung,
klar.
Weil wenn hier oben in Niedersachsen genügend Wölfe sind, dann können sich von da die Wölfe ausbreiten. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sie auch sehr stark gefährdet sind. Nicht nur durch illegale Jagd, sondern wir sehen auch, wie hoch die Anzahl der Straßenverkehrsopfer sind. Wir sehen, dass der Schutzstatus fällt und damit vielleicht auch die Hemmung, den Wolf zu bejagen, zu managen, zu regulieren. Und aus meiner Sicht ist der Erhaltungszustand noch lange nicht erreicht. Im Gegenteil, die Populationen auch aufgrund der politischen Entwicklung, dass nach rechts kippen jetzt der Politik allerorten wird den Wolf und nicht nur den Wolf gefährden.
Ja.
Tja, aus meiner Sicht können es gar nicht genug Wölfe werden. Ne? Also was ist aus meiner Sicht? Es ist eigentlich einfach so, dass es gar nicht genug Wölfe werden können, weil es einfach so ist, dass Beutegreifer, auch Füchse oder sowas, müssen eigentlich überhaupt nie bejagt werden. Also es gibt überhaupt gar keinen Sinn aus ökologischer Sicht, einen Beutegreifer zu beschießen oder sowas, weil die sich einfach am Angebot von Nahrung regulieren oder an dem Angebot von Nahrung regulieren. Je nachdem, gibt es viel zu fressen, gibt es viel Nachwuchs. Gerade zum Beispiel jetzt auch bei uns hier in Ostsachsen oder so, wo die Territorien alle voll sind, da frage ich mich jetzt, warum sollte man dort reinschießen? Also warum? Also im Endeffekt, es funktioniert irgendwie. So, wenn man jetzt da reinschießt, dann gibt es irgendwie Chaos und Theater und dann kommen vielleicht auch eben Schäfer zu Schaden, die vorher überhaupt keine Probleme hatten. Also ich habe das ja selber erlebt, dass ich mit einem Schäfer gesprochen habe, der eben gesagt hat, hinter vorgehaltener Hand, die sollen mir ja meinen Wolfsrudel in Ruhe lassen. So, er hat Ruhe, bei ihm funktioniert es, die Wölfe, die dort leben, akzeptieren den Herdenschutz und er hat echt Angst davor, dass man jetzt dort reinballert. Ne? Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, im Endeffekt möchte man einfach nur oder man würde nur Wölfe schießen, damit sich eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung jetzt besser fühlt oder so. Also, aber aus eigentlich sinnvollen Gründen braucht man das nicht.
Dann sind wir jetzt schon beim nächsten Themenbereich, den Noah vorgeschlagen hat für diese Podcast-Folge, Zäune und weitere Herdenschutzmaßnahmen. Wir wissen ja, dass das zentral ist. Beim Zusammenleben mit großen Beutegreifern spielt halt der Herdenschutz eine riesengroße Rolle. Und da kommt immer wieder die Frage auf, helfen Zäune überhaupt beim Schutz vor Rissen durch den Wolf? Schließlich können Hunde ja locker auch über 90 Zentimeter Zäune springen.
Ja, natürlich helfen Zäune. Das hat zuletzt erst ein Schäfer hier bei uns im Podcast erzählt, dass Herdenschutz mehr als nur erfolgreich sein kann. Und auch wir vom Freundeskreis arbeiten mit Schäfern zusammen, die jeden Tag neu beweisen, dass Herdenschutz möglich ist. Hunde verhalten sich ganz anders wie Wölfe. Wenn Hunde locker über einen 90 Zentimeter Zaun springen können, dann ist das sicherlich richtig. Ich glaube, das könnten auch Wölfe locker. Nur Wölfe springen nicht. Und wenn man in die Statistiken guckt, dann sieht man immer wieder, dass die Zäune respektive Tore vor allen Dingen unterwunden wurden. Ne? Wenn wir Risse hatten, dann hieß es immer, ja, hier hilft nichts. Der Wolf springt über den Zaun. Guckt man genauer hin und analysiert die Lage vor Ort, dann stellt man immer wieder fest, dass der Wolf immer am Boden die Zäune nicht über, sondern unterwunden hat. Und das heißt also, ein sauberer Zaunbau respektive der Einsatz von Herdenschutzhunden bringt etwas beim Herdenschutz. Also was heißt etwas? Der kann wirklich spürbar schützen. Ne? Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Die gibt es nicht im Straßenverkehr. Die gibt es nicht, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen. Und so ist es auch beim Wolf. Gleichwohl beweisen ganz viele Schäfer, dass Herdenschutz funktioniert. Und auch hier in Niedersachsen haben Schafzuchtverbände inzwischen eingeräumt, dass sie den Herdenschutz eigentlich sehr gut im Griff haben und dass die Probleme eher in der Hobby- und Nebenerwerbshaltung liegen, also Tierhaltung mit dem geringmöglichsten Aufwand. Das heißt, überall werden immer noch Tiere gehalten mit wenig Aufwand, wo nicht investiert wird in die Sicherheit der Tiere, wo man aber gleichwohl auch nicht seiner Verpflichtung nachkommt, für das Wohl der Tiere einzustehen, für die Sicherheit der Tiere einzustehen. Und das sind momentan die Hauptgründe, warum wir Herdenschutz immer wieder im Fokus nehmen müssen.
Richtig, wir müssen nochmal über das Springen der Wölfe reden.
Ja, also das Verrückte ist ja, dass Wölfe eben in den meisten Fällen eben wirklich nicht springen, obwohl sie es, wie Thomas schon gesagt hat, mit Sicherheit locker könnten. Ja, also rein von ihrer Sprungkraft her oder so können sie es locker. Aber es ist eben einfach, sie wägen einfach ab und dadurch, dass sie auch teilweise dann eben den Untergrund nicht einschätzen können, wo sie aufkommen oder so, lassen sie es dann halt einfach.
Ne? Wegen Verletzungsgefahr.
Genau, einfach um Verletzungen auszuschließen. Vielleicht auch noch aus, bestimmt auch noch aus anderen Gründen. Das Problem ist aber jetzt zum Beispiel gerade bei uns in Sachsen, ist eben die ASP sehr präsent, damit auch eben ASP-Zäune. Und die Wölfe werden eben dadurch ja teilweise konditioniert zum Springen. Und das ist halt ein echtes Problem. Weil das natürlich dann.
Also die üben dann, die üben daran.
Genau, weil das, die Zäune, man muss sich das einfach wirklich vorstellen für die Leute, die das nie kennen. Also hier sind wirklich hektarweise Wälder eingezäunt. Hier werden Zäune gebaut durch Wolfsterritorien. Es werden Wolfsterritorien eingezäunt. Ja, und das ist ein riesiges Problem. Die Tiere können auch nicht abwandern. Also das ist auch alles nachweislich so, weil natürlich auch in Sachsen momentan einige Wölfe am Sender sind und das damit ganz genau belegt werden kann, dass Wölfe da bleiben, weil sie einfach nicht weg können. Manche Wölfe gehen da eben nicht raus, trauen sich da nicht drüber zu springen. Andere Wölfe probieren es irgendwann und wenn sie merken, ach, es funktioniert, ist überhaupt kein Problem, dann machen sie es eben öfter. ja, es führt einfach wieder mal zu Problemen, die wieder mal, wie so oft, vom Menschen gemacht sind. Mhm. Ne? Das ist, es ist immer das Gleiche. Man kommt immer wieder auf den gleichen Schluss. Es ist egal, wo es irgendwo Probleme gibt, wer hat es verursacht?
Der Mensch.
Es kommt immer vom Mensch, ja.
Die Konditionierung ist ein tatsächlich sehr wichtiges Thema, nicht nur bei Herden, hier bei ASB-Zäunen, sondern eben auch bei Zäunen, die noch nicht mal 90 Zentimeter hoch sind, wie zuletzt in der Uckermark. Wenn die Zäune da deutlich niedriger sind, wird der Wolf, so wie Matthias es schon sagte, darauf konditioniert, eben die auch springen zu überwinden. Und oft wird auch eben bei Rissen nicht nachnovelliert. Das heißt, es hat ein Riss stattgefunden, womöglich ist der Wolf gesprungen, also es wird ja immer wieder kolportiert, ne? Aber dann muss man nachnovellieren vor Ort. Das Bild muss sich verändern. Das geht, indem man eben entweder den Zaun erhöht oder über den Zaun eine Breitbandlitze anbringt, auch als optische Barriere. Und das passiert auch zu wenig, so dass wenn der Wolf einmal Erfolg hat, wenn er wirklich denn gesprungen wäre, dann muss man genau da ansetzen und den Zustand vor Ort verändern. Und diese Nachnovellierung nach Rissen bei Herdenschutzzäunen, das passiert einfach viel zu wenig.
Genau, also im besten Falle, wie Thomas das gerade schon gesagt hat, ist es einfach wirklich so, dass der Wolf das überhaupt gar nicht erst schafft. Wenn er es einmal geschafft hat, dann ist es halt schon immer dann noch, denke ich mal, einfach ein Stück weit schwieriger. Ich denke aber trotzdem, gerade auch was Herdenschutz angeht, muss man immer individuell gucken. Also ich habe das ja so gemerkt, wo ich eben diese ganzen Schäfer da mit Sebastian Körner besucht habe, dass da jeder irgendwie für sich so seinen Weg gefunden hatte. Ne? Also da gibt's kein, das ist immer so oder das ist immer so, sondern jeder hat da irgendwie mit der Zeit selber irgendwie so sein Konzept ausgearbeitet, wie er denkt, dass es am besten funktioniert. Und das fand ich eigentlich cool, dass die Schäfer dann eben wirklich auch, man hat dann gemerkt, dass die auch eben einfach wirklich stolz drauf sind und zufrieden, so wie sie, wie das jetzt funktioniert. So, ne? Es war vielleicht bei dem einen oder anderen ein langer Weg, bis es dann irgendwann so funktioniert hat. Der eine hatte dann auch mal Probleme, hatte dann sogar mal einen Riss mit einem Herdenschutzhund, hat dann gesagt, okay, dann stimmt das Team vielleicht nicht, hat dann einen Hund rausgenommen, in einen anderen rein und seitdem ist dann Ruhe gewesen. Ne, das, die arbeiten ja nur im Team, das muss ja auch funktionieren und harmonieren. Und wie Thomas dann sagt, man muss dann eben nachnovellieren und gucken. Das ist natürlich nie immer alles so einfach vielleicht, aber es funktioniert. Ich finde, das ist es auf jeden Fall wert, das zu probieren. Ich würde doch, wenn ich meine Tiere liebe, die nie einfach dort zum Fressen hinstellen.
Dann lass uns doch ganz kurz mal die Finanzierung der Herdenschutzmaßnahmen besprechen. Da sagen dann viele, es ist teuer und aufwendig. Wer bezahlt das?
Naja, die Gesellschaft sollte das natürlich bezahlen.
Ne? Ist es also denn da, auch so? Wird das von der Gesellschaft übernommen?
Ja, das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da kann Thomas bestimmt das besser erklären als ich. Was ich natürlich ziemlich traurig fand, ist, wo wir zum Beispiel in Niedersachsen waren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann genau, also in welchem Monat wir dort waren, aber da war das Geld für den Herdenschutz schon alle. Und vor allem, das ist ja auch, ne, man gibt im Endeffekt viel mehr Geld aus, um irgendwelche Wölfe abzuschießen oder um irgendwie gegen sie zu hetzen und zu machen, anstatt diese Energie, die man da reinlegt, in was Gutes zu setzen, ja, und einfach die Schäfer zu unterstützen und die Energie und das Geld dort reinzustecken, ne, das wäre viel, viel sinnvoller.
Thomas, vielleicht kannst du uns mal einen Überblick geben, wie ist denn aktuell die Lage? Wird Herdenschutz jetzt bezahlt, ja oder nein, und wie viel?
Ja, es wird auf jeden Fall bezahlt aus Landesmitteln. Ihr hattet gerade Niedersachsen angesprochen. Da hat die niedersächsische Landesregierung jetzt wieder tatsächlich nachgebessert. Es kommen also neue, weitere Gelder, Prämien pro Tier und Fläche. Und das wird zukünftig greifen, aber gleichwohl hat unsere Gesellschaft im Prinzip viel zu spät auf all die Probleme reagiert. Schäfereien waren im Prinzip schon in unserer Landwirtschaft immer das fünfte Rad am Wagen, in der Fläche benachteiligt. Das heißt, viele Schäfer auch heute kämpfen um Flächen. Und die Flächen, die sie haben, die nützen ihnen nur was, wenn da auch Subventionen gezahlt werden. Ohne Subventionen kann kein Schäfer mehr überleben. Also nur mit Verkauf von Fleisch und Wolle wird heute keine Schäfereien mehr überleben. Das heißt, die hängen wirklich an den Tropf der Landesregierung Und da wurden eben tatsächlich in vielen Bundesländern die Fehler gemacht, dass man nicht EU-Mittel angezapft hat.
Richtig.
Die EU hat sehr früh gesagt, wir haben Fördertöpfe, geht daran. Da wird auch bezahlt die Unterhaltung von Zäunen, der Erwerb von Herdenschutzhunden, die Unterhaltung von Herdenschutzhunden. Und viele Länder, respektive Niedersachsen, haben sich dagegen verwehrt, haben beschlossen, dass Herdenschutz nur aus Landesmitteln bezahlt wird. Und dadurch kam es dann zu diesen angesprochenen Finanzierungslücken. Das alles hätte gar nicht passieren dürfen.
Dann lass uns noch ganz kurz über die Wolfsrisse sprechen, wie die entschädigt werden und unter welchen Voraussetzungen die Entschädigung möglich ist.
Ja, die Risse werden bezahlt, wenn du nachweisen kannst, dass du geschützt hast.
Mindestschutz.
Das heißt, du musst den Mindestschutz haben und dann kriegst du diese Schäden auch ersetzt. Das Problem ist aber, dass in Niedersachsen, Brandenburg rund 70, teilweise waren es 80, 85 bis hoch 90% die Tiere gar nicht geschützt waren. Das heißt, die meisten Weidetierhalter diese Verluste durch Wolfsübergriffe gar nicht ersetzt bekommen. Haben. Das lag aber dann nicht an der Landesregierung, nicht an den Behörden, sondern einfach an dem fehlenden Schutz, einfach an der Tierhaltung mit dem geringmöglichsten Aufwand. Und das reicht natürlich nicht.
Also aufpassen, wenn ihr gesagt bekommt, okay, wir kriegen das nicht bezahlt und das ist eine Frechheit und wir werden hier im Regen stehen gelassen. Der Podcast selber war ja auch schon vor Ort bei einem Schäfer. Ich habe selber im Wohnzimmer bei einem Schäfer gesessen, der mir erzählt hat, er macht das alles vorbildlich. Er hat den Mindestschutz und trotzdem hat er immer wieder Risse. Und dann sind wir auf die Koppel gegangen und haben gesehen, dass er ja also unterstes Niveau Schutz hat. Also eigentlich kann man das gar nicht mehr Schutz nennen. Wir haben das ja auch bei Facebook hier und bei Instagram gezeigt. Da waren 63 Zentimeter Zäune und so. Und er hielt das aber für ausreichend. Und das ist es nicht. Und wenn euch jemand sowas erzählt, bitte immer hinterfragen. Aber bestand Mindestschutz? Und in der Regel nämlich nicht. Und wir müssen auch erwähnen an dieser Stelle, dass eigentlich fast überall, ich weiß es jetzt gerade aktuell von Brandenburg, weil da habe ich die aktuellen Zahlen auf dem Tisch, die Risszahlen trotz steigender Anzahl der Wolfsindividuen rückläufig sind. Auch das könnt ihr euch aufschreiben auf euren Merkzettel. Wir haben das eben schon angesprochen, Herdenschutzhunde, die funktionieren, das wissen wir. Das haben wir auch mehrfach in diesem Podcast schon besprochen. Wann, wo und für wen können die sinnvoll sein?
Ja, da würde ich sagen, das hängt von den einzelnen Weidetieraltern tatsächlich ab. So wie in der normalen Bevölkerung viele Menschen mit Hunden nicht umgehen können, so ist das überraschenderweise eben auch in der Schäferei, bei der Weidetierhaltung. Nicht alle können mit dem Kapitel Herdenschutzhunde umgehen. Man muss immer wissen, dass Herdenschutzhunde Arbeit bedeuten, Aufwand bedeuten und viele auch so insgesamt mit Hunden nicht mehr arbeiten. Es wird ja heute nicht mehr wie früher die Schäferei betrieben. Wir haben meistens Koppelhaltung. Es gibt einzelne Wanderhürden, die noch, wie zum Beispiel in der Lüneburger Heide, unterwegs sind. Aber ansonsten werden die Tiere ja gekoppelt und immer wieder umgesetzt. Und also du musst das können. Du musst es wollen, mit Herdenschutzhunden zu arbeiten. Ich kenne aber genügend Schäfer, die keine Herdenschutzhunde haben, die aber dann sehr sorgfältig ihren Zaunbau betreiben, sehr akribisch und genauso zurechtkommen, obwohl sie in 4, 5 verschiedenen Wolfsterritorien unterwegs sind. Und es wird ja auch immer gefragt, sind Herdenschutzhunde eigentlich auch gefährlich für Erholungssuchende? Mhm. Naja, hier fehlt es manchmal einfach an Informationen bei den Erholungssuchenden. Wir haben das versucht schon dagegen zu wirken, indem wir einzelne Schäfereien mit Hinweisschildern versorgt haben. Achtung, Herdenschutzhunde. Und da steht dann eben drauf, warum, weshalb, wieso, wie man sich zu verhalten hat, dass man eben achtsam sein soll, Respekt zeigen soll und vor allen Dingen eben auch Abstand halten soll. Mhm. Ne? Gleichwohl, Herdenschutzhunde sind auf jeden Fall ein Erfolgsrezept. Schäfer Kutznick hat es gerade in einer der letzten Folgen ausführlich und sehr eindrucksvoll dargelegt.
Und das ist eben auch, wenn man die Schäfer fragt, das ist, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, ich fand das immer so toll, weil wenn man die gefragt hat, würdest du die Hunde wieder hergeben, haben alle gesagt, nee, die würde ich nie wieder hergeben, weil die ihre Hunde alle geliebt haben, ja, oder lieben. Und ich fand das so toll, das zu sehen. Ja,
es ist auch wirklich sehenswert, wie Herdenschutzhunde arbeiten. Viele denken immer, die haben so das Bild vor Augen, hatte ich auch übrigens in meiner Anfangszeit, dass das so zähnefletschende Bestien sind, die da am Zaun Spalier laufen. Und in Wirklichkeit sind das ja einfach nur ruhende Eminenzen, die allein durch ihre körperliche Größe so viel Respekt einflößen, dass die Wölfe gar nicht näher kommen. Ich habe selber mal von Madeleine ein Video gesehen aus den Abruzzen. Da hat ein Schäfer das mal gefilmt, ohne Zaun, nur mit Herdenschutzhunden. Und da kam so ein Wolfsrudel vorbei. Die haben dann geguckt, die Wölfe, klar, die hinterfragen ja jeden Tag aufs Neue, die gucken immer, na, gibt's was zu holen? Und was haben die Herdenschutzhunde gemacht? Die sind einfach nur so völlig verlangsamte Bewegungen aufgestanden, ne? Und haben die fixiert, so wie das ja Hunde auch machen, und haben die angeguckt und sind dann vielleicht ein, zwei Schritte nach vorne gegangen, aber in aller Gemütsruhe. Sie haben noch nicht mal gebellt übrigens. Und was haben die Wölfe gemacht? Die haben sich getrollt, sie sofort abgehauen.
Ja, also das ist ja zum Beispiel auch gerade in den Ländern, wie zum Beispiel jetzt in der Schweiz, ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Deutschland tatsächlich ist, aber wo die Herdenschutzhunde ja auch eine Prüfung ablegen müssen, wird ja zum Beispiel auch genau darauf geachtet, dass sie eben nicht, sag ich mal, völlig unkontrolliert eskalieren, ne, sondern dass sie eben ja geschickt vorgehen und eben wirklich immer nur so, wie es halt nötig ist, ne, und nie mehr, also nicht sofort lospulvern und alles angehen und machen, was da irgendwie angerannt kommt. So sollte es halt nie sein. Ne. Trotzdem ist es schon eindrucksvoll. Ich habe ja die Begegnung auch gemacht mit freilaufenden Herdenschutzhunden, ohne Zaun. Das ist schon eindrucksvoll. Das muss man einfach
allerdings
so sagen.
Allerdings sind wir beim nächsten Punkt von Noah. Verhindern, und das ist so ein Punkt, der wirklich immer öfter jetzt zur Sprache kommt. Und zum Glück haben wir auch gleich die Antwort parat. Verhindern wolfsabweisende Zäune eigentlich die Bewegung anderer Wildtiere auf problematische Weise?
Also zunächst einmal muss man sagen, das hatte ich ja gerade ausgeführt, dass die meisten Weidetiere in Koppelhaltung gehalten werden. Das heißt, es werden temporär Zäune aufgebaut in einer gewissen Region, manchmal am gleichen Tag wieder abgebaut und dann eben daneben wieder neu aufgebaut. Das heißt, das verlagert sich, der Zaunbau. Das wird nur temporär, stören wir also die Lebensräume der Tiere. Und ja klar, wenn dann Zaun ist er erstmal ein Hindernis, völlig klar. Aber der Zaun wird ja auch wieder abgebaut. Es werden ja nicht überall Festzäune errichtet, wo Weidetiere, also andere Wildtiere, den Lebensraum nicht mehr betreten könnten. Mhm. Also von daher muss man das mit Nein, klarem Nein beantworten.
Dazu gibt es auch eine aktuelle Studie, eine Feldstudie des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege in Zusammenarbeit mit dem NABU Niedersachsen. Und diese Studie, die verlinken wir auch in den Shownotes, die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Wildtiere wie Hase, Reh, Rotwild, Dachs und Fuchs diese Zäune auf unterschiedliche Weise überwinden, durch Unterkriechen, Hindurchspringen oder Überspringen. Wildschweine hingegen scheinen intakte Zäune nicht zu durchqueren. Die Studie widerlegt damit die Befürchtung, dass Herdenschutzzäune eine unüberwindbare Barriere für Wildtiere darstellen. Könnt ihr alles nachlesen en Detail in den Shownotes.
Ja, mittlerweile werden ja auch Festzäune so gebaut. Es gibt Zaunsysteme, wo Rehe durch die Zäune springen. Jetzt könnte man sagen, okay, Rehe springen da durch. Können dann auch Wölfe durchspringen? Nein, eben nicht. Also es sind auch dafür Lösungen erarbeitet worden und diese werden auch sehr praktikabel vor Ort mittlerweile umgesetzt. Man hat auf allen Ebenen dazugelernt und darum geht es eben. Ne? Wir haben lange vermisst, die innovativen Ideen beim Herdenschutz. Aber jetzt nach und nach, wer die ganzen Infotage zu Herdenschutz besucht, der stellt fest, was es da für tolle Ideen und Fortschritte gibt, ist einfach unglaublich, was sich da entwickelt hat. Und da muss man sich eben schlau machen, da muss man dazulernen. Das müssen wir alle im Leben, das müssen auch Weidetierhalter.
Ich wundere mich, warum da nicht längst viel mehr passiert. Ich meine, wir leben in Zeiten von KI, ja, und wir leben in Zeiten, wo eigentlich fast alles möglich ist und wir schaffen es nicht, die Wölfe von unseren Weidetieren fernzuhalten. Also das ist wirklich für mich ein Armutszeugnis, aber ich kann dazu sagen, in Stade, ausgerechnet da, wo unser grauer Küstenwolf zu Hause ist, fast Küstenwolf, da man tanke, ausgerechnet in seinem Territorium gibt es eine Schule, da haben Schüler bei Jugend forscht etwas entwickelt, wo künstliche Intelligenz zur Wolfsbeobachtung eingesetzt wird, damit die Wölfe dann vergrämt werden. Müsst ihr euch mal vorstellen, das sind Schüler, die haben das entwickelt auf KI-Basis. Ich finde das phänomenal, das stand auch in der Zeitung, wir verlinken das. Und dann gibt es ja immer noch, und das haben wir ja auch mehrfach schon gelesen, die Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, die haben ja so ein mit Ferofort so ein System entwickelt aus Pheromonen, Halsband und so Teilen, die auf der Koppel befestigt werden, wo dann auch die Wölfe ferngehalten werden, wenn sie sich nähern den Schafen. Also da ist einiges in Bewegung, da passiert eine Menge. Und natürlich eben halt, was ich ganz toll finde bei den jungen Leuten mit KI, und das finde ich besonders löblich und wie gesagt amüsant finde ich, dass das in Stade ausgerechnet ist.
Mit den Zäunen, da möchte ich noch was anfügen, nämlich ich finde das immer auch interessant, es wird ja auch immer das eben so als Grund herangezogen sozusagen, dass man eben sagt, man wird, der sagt ja dann immer, ja, wir können ja nicht das ganze Land einzäunen. Interessanterweise macht man das ja eben gerade bei uns in Sachsen mit den ASP-Zäunen. Da ist es okay. Und das ist wirklich ein Problem für Wildtiere. Mhm. Ne? So, also dort hängt Wolf, Rotwild und alles Mögliche drin. Oder ich habe es ja sogar live gesehen. Ne? Da kam ein Rothirsch mit einer Hirschkuh, die sind da drüber. Und das Kalb, was hinterher kam, kam eben nie drüber. Zumindest nicht gleich. Es ist 5-mal gegen den Zaun gesaust, bis es dann irgendwie, wie auch immer, ich habe es gar nicht irgendwie richtig begriffen, wie es das jetzt hingekriegt hat, drüber gekommen ist. Und das sind ja Zäune, die gehen ja Kilometer an einer Straße entlang oder so, da gibt's nichts mit drum rumlaufen oder so, ne?
Das stört keinen, aber bei wenn wir Weidetiere, dann heißt es, das geht nicht, unsere Landschaft wird verschandelt. Genau, hat der Schäfer, wo ich da im Wohnzimmer gesessen habe, Lehrschäferei Kater, wo ich mit Claudia war, hat auch gesagt, wir können doch die ganze Landschaft verschandeln mit diesen Zäunen. Ja, ja. Mhm, genau.
Und da muss man auch sagen, übrigens, auch was Wildtiere angeht, allgemein mit den Zäunen, also zum Beispiel war ich auch bei einer Schäferin in Thüringen, die so Muschelkalkhänge bewirtschaftet mit Ziegen, und die hatte zum Beispiel aber das Problem gehabt, tatsächlich mit Wildschweinen, dass die immer durch den Zaun durchgesaust sind. Also die sind dann nirgendwo hängen geblieben, sondern sie sind einfach durchgerauscht wie ein ICE so, ne? Mhm. Und seit sie Herdenschutzhunde hat, eben nicht mehr. Mhm. So, ne? Und die Herdenschutzhunde haben deswegen eben auch noch ganz andere Vorteile. Ne? Also wir hatten ja auch Schäfer, die gesagt haben, es verschwinden keine Schafe mehr, ne? Mhm. Weil es gibt auch Leute, die sich dann ab und zu mal ein paar wegnehmen zum Essen oder so. Also wo wirklich Schafe geklaut worden sind. So. Das alles passiert
übrigens
dann nicht mehr, wenn man.
Die jagen ja auch Hunde, Schafe, und da sind Herdenschutzhunde auch sehr nützlich, um Hunde zu werden.
Also Herdenschutzhunde sind in vielerlei Hinsicht echt gut, ja.
Wilddiebstahl spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Wer das mal googelt, das nimmt immer mehr zu, dass nicht nur Einzeltiere entnommen, also gestohlen werden, sondern ganze Herden, bis zu 100 Tiere, sind über Nacht weg. Und das geht natürlich mit Herdenschutzhunden nicht. Nee. Das heißt, Herdenschutzhunde sind auch gegen zweibeinige Beutegreifer, so würde ich ja fast sagen, eine Lösung. Ne? Aber ganz wichtig nochmal in der Zaundebatte, wer mit wachen Augen durch Deutschland fährt, der wird feststellen, dass Zäune in Deutschland immer mehr zunehmen. Vor allen Dingen Zäune für Weihnachtsbaumkulturen, für Erdbeerfelder, selbst Getreidefelder werden eingezäunt, Rübenfelder werden eingezäunt, aus Sorge vor Schäden durch Wildschweine und so weiter. Also Zäune haben enorm zugenommen, Festzäune, und die immer aus wirtschaftlichen Gründen. Und das sind in der Regel immer Festzäune, die nicht wieder wegkommen und die tatsächlich vom Wild nicht durchsprungen werden, nicht unterwunden oder überwunden werden können. Also wir haben tatsächlich eine Zaunproblematik in Deutschland, aber eben nicht bei der Weidetierhaltung,
beim
Herdenschutz.
Ja, genau.
Gibt es in Sachsen ähnlich viele Probleme mit Wölfen wie in Niedersachsen? Und wenn nein, wieso nicht?
Ich kann jetzt, muss ich zugeben, keine Zahlen vorlegen, aber einfach so von meiner Wahrnehmung her sage ich ganz klar nein. Also natürlich gibt es hier auch immer mal wieder irgendwo einen Riss. Es wird aber nie jedes Mal so ein Terrain veranstaltet.
Geht geräuschloser bei euch, ja.
Es geht einfach geräuschloser. Ja, also ich denke, also viele, viele Schäfer haben sich hier wirklich relativ zeitig einfach gekümmert. Weil das ist ja auch, Thomas, du hast es vorhin gesagt, mit den Berufsschäfern und den Hobbyschäfern. Die Berufsschäfer, die können sich das eigentlich auch gar nicht leisten, ewig zu warten und zuzugucken, wie ihre Schafe gefressen werden, sondern die müssen einfach handeln. Und das haben die hier eigentlich relativ zeitig auch getan. Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gebracht hatte, zum Beispiel auch die Königsbrücker Heide, ist ja nur komplett Sperrgebiet, ehemaliger Truppenübungsplatz. Dort sind zum Beispiel auch Schafe oder Heidschnucken für die Landschaftspflege. Da gab es mal einen extremen Riss, irgendwie 63 tote Schafe oder so in einer Nacht. Das ist natürlich schon Worst Case, brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt sind dort Herdenschutzhunde drin. Das war 2016 und seitdem habe ich nie wieder gehört, dass da irgendwas passiert ist. So, und die Schafe stehen ganz allein dort drin, weit weg von irgendwelchen menschlichen Behausungen. So, also das zeigt eben auch einfach, dass es funktioniert. Und wie gesagt, also hier gibt es vereinzelt Risse, aber es wird einfach nicht so ein Terrain veranstaltet. Ich begründe das allerdings aber auch damit, dass es hier einfach größtenteils wirklich Schafhalter sind. Und in Niedersachsen sind eben natürlich auch viel Pferdeleute dabei. Ich denke, dass die auch einen ganz anderen Einfluss haben. So, und einfach auch viel mehr Druck machen. Ne?
Viel mehr Hobbyhalter auf jeden Fall in Niedersachsen. Aber gleichwohl muss man fragen, welche Probleme denn gemeint sind. Ne? Sind es die Probleme der Politiker? Sind es die Probleme der Jäger mit Wölfen, die in dem Wolf einen Konkurrent sehen um die Ressource Wild? Oder sind es Probleme der Weidetierhalter, die sich immer noch nicht auf den Wolf eingestellt haben und eben immer noch festhalten an der Tierhaltung mit geringmöglichsten Aufwand? Da kommen die Probleme her. Ja. Und ja, ich denke, dass die Probleme in Gänsefüßchen in Niedersachsen deutlich mehr sind, aber da wird auch mehr politische Stimmung gemacht. Hier in Niedersachsen ist der Präsident des Deutschen Jagdverbandes zu Hause, der hier Riesenkampagnen gegen den Wolf fährt, nicht zuletzt auch auf der Demo zuletzt in Hannover, wo zwischen 10.000 und 15.000 Jäger aufmarschiert sind, unter anderem auch mit Wolfsflaggen, also wo ein zähnefletschender Wolf zu sehen war. Also grausam, wie man politisch vor allen Dingen den Wolf in die Waagschale wirft. Ja, und viele Politiker, die sonst sich nie in die Politik eingebracht haben, nie einen Gestaltungswillen in der Politik gezeigt haben, die benutzen jetzt natürlich den Wolf auch als sogenanntes politisches Nutztier. Und von daher haben wir hier in Niedersachsen deutlich mehr Probleme mit Wölfen wie in Sachsen.
Dann also es ist wie im finsteren Mittelalter.
Ja, das ist Mittelalter, das sagen viele, das sagen viele auch aus meinem Freundeskreis, ja. Dann kommen wir zum nächsten Themenblock, Gefahr für den Menschen, immer wieder ein großes Thema. Muss ich Angst haben, wenn ich einem Wolf begegne? Ist der Wolf gefährlich?
Natürlich nicht. Also ja, ein Wolf ist ein großes Tier und ja, ein Wolf ist natürlich potenziell gefährlich, weil er einfach kräftig ist, er hat ordentliches Gebiss. Aber es ist eigentlich total faszinierend, finde ich, dass ein Tier, was so ist, was so groß ist und ein so großer Fleischfresser, einfach so ungefährlich ist. Mhm. Also ich kann es manchmal fast nie glauben. So. Es ist wirklich jedes Wildschwein, und ich möchte jetzt nie irgendwie auf die Wildschweine schimpfen, ich sage immer, die sind eigentlich im Endeffekt, die gehen uns auch lieber aus dem Weg und möchten keine Konflikte, aber jedes Wildschwein ist gefährlicher.
Die Wildschweine verteidigen ja auch ihre Jungen. Die gehen nach vorne hier. Wenn du im Grunewald spazieren gehst und da ist eine Bache, eine führende Bache, dann kann es passieren, dass die dich durchs Unterholz jagt, ne? Wenn du einen Hund aber an alleine hast.
Da so. Muss man aber trotzdem auch sagen, ne? Die macht halt das, was jede gute
natürlich,
Mama macht.
Natürlich. Aber das gibt's bei Wölfen halt nicht. Das will ich damit sagen. Genau, ne? Das gibt's bei Wölfen nicht. Weil Wölfe sind
also uns Wölfe lassen im Zweifelsfall ihren Nachwuchs zurück.
Ja.
Und bringen sich selber in Sicherheit. Ne? Also das ist einfach wirklich so. Es ist total verrückt. Mhm. Und Wölfe sind einfach erstmal ultra vorsichtig, checken das genau ab. So, und dann ist man ja auch als Mensch erstmal auch überhaupt gar nicht in dem Beuteschema. Man läuft auf zwei Beinen, man riecht ganz anders. Und also wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe es ja nur schon mehrmals irgendwie auch irgendwo anklingen lassen. Ich bewege mich schon seit 2014 regelmäßig in dunklen Wäldern. Und habe noch nie ansatzweise irgendwie mich bedroht gefühlt, habe irgendeine Aggression verspürt von irgendeinem Wolf. Und ich habe sie auch früh im Dunkeln schon manchmal an der Stirnlampe irgendwo gesehen, wo die Augen geleuchtet haben. Dann ja, und ich freue mich da eigentlich eher drüber, weil ich weiß, aha, sie sind tatsächlich jetzt hier, wo ich mich hinsetzen will oder so. Ich habe noch nie irgendwie Angst gehabt. Und man muss einfach auch wirklich keine Angst haben vor Wölfen.
Anders als unsere Haushunde, unsere Familienhunde. Von denen geht eine weitaus größere Gefahr für Menschen aus. Das schlägt sich auch in Zahlen nieder, die ich jetzt leider nicht im Kopf habe. 30.000 Übergriffe pro Jahr, kann das sein? Wir verlinken das auch mal in den Shownotes. Auf jeden Fall geht von Familienhunden für Menschen eine reale Gefahr aus. In vielen, vielen Fällen auch sogar tödlich leider. Häufig sind Kinder im Spiel. Hunde sind auf jeden Fall ein größerer Risikofaktor für Menschen als Wölfe.
Also ich hatte auch schon die ein oder andere Situation mit Haushunden, ne? Oder mit Hunden, wo ich einfach wirklich auch beim Ansitz auf einmal das Problem hatte, dass Hunde da waren und ich dann wirklich, also ich will nicht sagen, dass ich schon, dass ich jetzt richtig Angst hatte oder so, aber mir war schlagartig unwohl, weil ich einfach nicht weiß, wie sie auf mich reagieren, wenn sie mich bemerken. Erstmal bin ich getarnt, ne? Also sag ich mal, es können ja auch einfach so Angstbeißer sein, dass sie es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt böse meinen, aber sie können mich jetzt in dem Moment erstmal
nicht einschätzen, ja.
Nicht einschätzen, genau, und beißen mich deswegen oder so. Das sind alles Dinge, bei denen ich, oder wo ich mir bei einem Wolf überhaupt keine Gedanken mache. Ich verschwende tatsächlich, das wirklich meine ich ganz ernst, gar keinen Gedanken darüber, was mir mit dem Wolf irgendwie passieren könnte. Für mich ist das Zeitverschwendung, darüber nachzudenken. Es ist wirklich so.
Ja, vielleicht müssen wir unseren Zuhörern schon sagen, dass tausende Begegnungen dokumentiert sind hier in Deutschland mit Wölfen und die eigentlich immer wieder nach dem gleichen Schema ablaufen. Ja. Alttiere, erwachsene Tiere werden wir sehr, sehr selten zu Gesicht bekommen, weil sie sehr vorsichtig, sehr scheu sind. Sie werden uns sehen, wir werden sie kaum sehen. Und die Begegnungen, die wir haben mit Wölfen, dass plötzlich ein Wolf uns kreuzt, plötzlich auf dem Spaziergängerweg steht, also auf dem Waldweg steht, dann ist es eher ein Jungtier. Und wenn das dann stehen bleibt, hat es nicht unbedingt Veranlassung wegzulaufen, weil es an der oberen Spitze der seiner Nahrungskette ist. Und wenn sie dann eben stehen bleiben und schauen, ist das eher Neugier. Und sie können auch mal ein, zwei Schritte auf uns zumachen. Auch dann müssen wir nicht in Panik verfallen. Das passiert meistens, wenn sie uns nicht deutlich genug erkennen, ihre Nase nicht einsetzen können und erstmal checken wollen, wer ist denn das da überhaupt vor uns?
Genau.
Und meistens treffen wir eben auf Jungtiere, die gerade ihre Wohnstätte, also ihr Kerngebiet verlassen haben, die Welt gerade selbst entdecken, wahrscheinlich noch nie einen Menschen gesehen haben und eben genauso erstaunt sind. Und ja, Matthias, du hast es schön gesagt, wir stehen nicht auf dem Nahrungszettel,
genau,
würde ich sagen, des Wolfes. Und wir sind für sie auch eine Art Beutegreifer, denen sie aus dem Wege gehen. Und
genau,
ja, natürlich, man muss Respekt haben. Wir müssen aber gleichsam, wenn wir im Wald und Flur sind, immer achtsam sein. Mhm. Es gibt tatsächlich, ihr habt es schon schön ausgearbeitet, viel, ja, was heißt gefährlichere Tiere, aber es gibt viele Tiere, vor denen wir Respekt haben müssen, achtsam sein müssen. Ich sag mal nur die Zecke im Wald.
Mhm.
Ja. Die ist, wenn wir das Wort gefährlich überhaupt in den Mund nehmen wollen, auf jeden Fall gefährlicher.
Hast vollkommen recht, ne? Respekt sollte man vor jedem Tier haben, egal ob klein oder groß. Aus meiner Sicht ist ein großer Fehler gemacht worden, gleich ganz am Anfang. So, man hat immer irgendwie gesagt, Wölfe hauen immer ab und so. Und das hat sich irgendwie den Menschen, in den Köpfen von den Menschen so festgesetzt, dass Wölfe immer abhauen und immer Angst haben und so weiter und so fort, dass die Leute immer denken, auch die sind auch nur im Dunkeln unterwegs und so weiter. Und das stimmt eben nicht, ne? Sondern ich sage immer so, Wölfe haben einfach keine Lust auf uns, ne? So, aber wie Thomas das ja auch gerade schon gesagt hat, Wölfe, sie sind ja ganz oben in der Nahrungskette, sie sind keine Fluchttiere, die hauen ja ab wie ein Reh oder so, sondern die tun ja auch immer, sag ich mal, einen relativ geordneten Rückzug antreten. Und eben auch die Verwechslungsgefahr mit erwachsener Wolf und junger Wolf. Ich habe das zum Beispiel bei meinem YouTube-Video da, also wo ich diese Wolfsbegegnung hatte, von der ich am Anfang gesprochen habe, da hatte ich zum Beispiel auch einen Kommentar drunter, das wäre ja überhaupt kein Welpe, ich hätte ja keine Ahnung. Oder das würde ich ja wohl selbst nicht glauben und ich habe keine Ahnung. Und genau das ist der Punkt. Die sind eben mit 10 Monaten schon so groß und es ist ein großer, kräftiger Wolf, aber es ist eben ein Welpe. Mhm. So, und das können die Leute nicht unterscheiden. Und da steht eben dann, wie Thomas das gesagt hat, die stehen eben dann auch mal da. Du bist vielleicht der erste Mensch, den er sieht. Da will die vielleicht auch mal in die Nase bekommen, dass er einfach weiß, wie du riechst. Du hast vielleicht noch einen Hund dabei, dann ist es noch interessanter. Dann haut er eben nicht gleich ab, sondern er möchte eben einfach gucken, was ist denn das? Und vor allem steht das komische Ding auch noch auf den Hinterbeinen. Ja?
Ja.
So, und so, das sind alles solche Sachen, wie Thomas das gesagt hat, die erkunden ihre Umgebung und so. Ein Altwolf, der wird das nie machen. Wenn der eine Situation nicht richtig einschätzen kann, ist der weg und zwar schneller, als du gucken kannst. Wenn die was können, ist das Menschen aus dem Weg gehen. Aber jungen Wölfen ist das eben einfach so. Und jeder ist natürlich auch anders. Die einen sind mutiger, die anderen weniger mutig, hauen vielleicht eher ab. Aber wie gesagt, man sieht das ja auch immer irgendwie auf den Videos im Endeffekt, wenn man irgendwelche Handyvideos sieht, die Tiere sind teilweise auch verunsichert, sie wollen einfach nur weg. Wenn
das
sie
ist der Punkt, panisch, ja, die sind
Situationen
panisch.
Situationen sind, wo sie irgendwie gerade merken, oh, das ist alles Mist. Ne? Mhm. Man darf ja auch nie vergessen, die haben auch kein Google Maps oder so, wie wir auf dem Telefon, die wissen teilweise nicht, dass sie jetzt gerade in den Ort reinlaufen, wenn sie irgendwo sich hinbegeben, wenn sie ihre Umgebung erkunden. Das sind alles solche Dinge, von denen wir irgendwie immer ausgehen, dass die das genauso wissen wie wir, aber es ist ja nicht so.
So was immer in die Debatte geworfen wird, ist ja auch die Frage nach der Scheuheit. Ne? Also es wird immer wieder kolportiert, das hatte auch der eine Rinderhalter in Brandenburg gesagt, die Wölfe werden ja gar nicht mehr scheu. Oder aber eben die Frage, muss der Wolf Respekt lernen? Eben weil wir erwarten, dass wenn der Wolf uns sieht, er sofort hochflüchtig das Weite suchen muss. Und wenn er das dann nicht macht, dann gehen die Menschen davon aus, dass er keine Angst mehr hat, ne? Dass er nicht mehr scheu wäre und dass er womöglich ja auch in einen Angriffsmodus verfallen könnte. Und da zeigt sich eben deutlich, dass viele viel zu wenig wissen über die Biologie des Wolfes, über seine Verhaltensweisen oder eben auch viele gar nicht erkennen, dass da vor uns gerade eher ein neugieriges Jungtier steht, was gerade die Welt entdeckt.
Richtig. In diesen Tagen sind ja jetzt gerade wieder spektakuläre Wolfssichtungen. Das liegt daran, dass die Ranzzeit begonnen hat, die, glaube ich, aktiver sind und die Jungtiere jetzt das heimische Rudel verlassen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es ist eigentlich jedes Jahr die gleiche Zeit. Ja, ne? Es ist jedes Jahr die gleiche Diskussion.
Aber der Diskurs wird schärfer. Ich fand es dieses Jahr wirklich extrem scharf, weil jetzt gab es auch das vor der Schule, da durften die Schüler nicht mehr die Klassenräume verlassen. Ich finde, es verschärft sich so ein bisschen.
Ja, es ist wirklich total verrückt. Und vor allem, also um den Leuten das da draußen vielleicht auch nochmal irgendwie versuchen, anders klar zu machen. Also für mich, als jemand, der Wölfe schon so oft, also ich kann die Begegnungen, ich weiß nicht, wie viele es waren auf jeden Fall einige. Und als jemand, der die Tiere draußen in der Natur erlebt, regelmäßig, man kann das gar nicht verstehen. Ich kriege das manchmal in meinen Kopf überhaupt nicht rein, weil wenn man die eben sieht, wie die sich verhalten, wie die sind, dann kann man überhaupt keine Angst vor denen haben. Also so geht es mir. Und wenn ich sowas höre, auch irgendwie, ja, und irgendwann bleibt mein Schulranzen an der Bushaltestelle zurück und sowas hatten wir ja ganz am Anfang, 2000er auch, ne? Und wo dann auch irgendwelche Experten da waren, die gesagt haben, in den ersten 12 Monaten wird es definitiv zu Übergriffen auf Menschen kommen. Da wird mir schlecht. Da wird mir wirklich richtig schlecht. Und ich meine, man sollte natürlich, muss man die Ängste der Menschen ernst nehmen, weil ich meine, das ist ja nun mal ein Gefühl, da kann man jetzt nicht unbedingt vielleicht unmittelbar was dagegen machen, aber es ist einfach wirklich verrückt und ich kann das eben immer irgendwie, ich habe immer Probleme, das in meinen Kopf reinzubekommen, wie man so sein kann und wie man das so sehen kann, wie man so eine Angst davor haben kann.
Deswegen kommen wir dann gleich konkret zur nächsten Frage, wie häufig werden Menschen denn von Wölfen angegriffen oder getötet?
Die Frage stellt sich ja gar nicht, weil in Deutschland nach über 20 Jahren Wolf noch nie ein Mensch angegriffen wurde.
Genau.
Es wurde ein Fall hochgespielt hier in Niedersachsen mit Kurti, aber einen richtigen Angriff hat es da ja auch nicht gegeben. Und wie häufig werden Menschen, ich glaube, es gibt schon Zahlen, ich habe sie jetzt nicht im Einzelnen vorliegen, für Europa, allerdings auch für die ganze Welt, aber es hat immer andere Ursachen gehabt. Mhm. Nämlich wurde da vor Ort angefüttert, sodass die Tiere dann sich an diese Fütterungen gewöhnen und wenn diese ausbleiben, dann durchaus lästig sind und eben Verhaltensweisen an den Tag legen, die einem normalen Wolf nicht angeboren sind oder eben Tollwut spielte eine Rolle.
Genau.
Ja. Oder eben, dass sie bedrängt wurden. Aber ansonsten stellt sich für Deutschland diese Frage so eigentlich nicht.
Genau, das geht auch aus der NINA-Studie hervor. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Da steht das alles nochmal drin.
Ist, ne, 9 Tote innerhalb der letzten 50 Jahre in Europa.
Ja.
Wo immer
die Tollwut eine Rolle gespielt hat. Genau.
Genau, die Tollwut hat eine Rolle gespielt und eben, ich glaube sogar auch irgendwie Anfüttern oder so. Mhm. Auf jeden Fall ist es wirklich so, wie Thomas gesagt hat, es geht eigentlich immer menschliches Fehlverhalten voraus, wenn sowas ist. Das sollte ja jeder wissen eigentlich, dass man Tieren generell, egal ob Wolf, Fuchs oder so, mit Füttern zum Beispiel keinen Gefallen tut.
Richtig.
Oder so, ne? Und dass man das lieber einfach unterlässt. Also man sollte es definitiv unterlassen. So, man schadet dem Tier im Endeffekt, wenn es abgeschossen wird. Und ja.
Wolfsgegner bemühen immer gern das Narrativ, dass Familien mit kleinen Kindern sich bitte nicht mehr frei in den Wäldern bewegen können. Deshalb die Frage, wie wahrscheinlich ist jetzt eine Wolfsbegegnung auf einem Spaziergang in einem, sag ich mal, normalen Wolfsgebiet, wo so 2-3 Rudel drumherum sind? Wie wahrscheinlich sieht man da dann einen Wolf?
Also aus meiner Sicht ist die Chance nicht groß. Also genau. Wenn ich es sehe, wie gesagt,
kann ich bestätigen.
Ich mache das ja nur, wie gesagt, schon seit 2014. Und wenn ich jetzt die Wolfsbeobachte oder die Wolfssichtungen zähle, die ich hatte, wenn ich auf dem Weg zum Ansitz war oder beziehungsweise einfach nur im Wald spazieren war, die kann ich an einer Hand abzählen. So, also wie gesagt, also wenn ich jetzt ansitzen bin und es direkt drauf abziele und so, dann habe ich schon viele Wolfsbegegnungen gehabt, aber bei normalen Waldspaziergängen ultra selten.
Dann gibt es jetzt diesen Moment, wo man den Wolf sieht. Und ich habe jetzt gerade so ein Video vor Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Da sitzt eine Frau auf dem Pferd und irgendwie 300 Meter hinter ihr, oder übertrieben jetzt, 100 Meter hinter ihr steht ein Wolf und guckt sie an. Und sie brüllt, hau ab und so, macht da richtig eine Welle und kreischt und johlt.
Ich habe das Video gesehen. Ich hätte das Pferd einfach mal rumgedreht, genau, und wäre einfach mal volles Rohr auf den Wolf, ja, drauf zugaloppiert. Ja. Spätestens dann wäre er nämlich weg gewesen.
Nein, aber nicht jeder ist so mutig. Wie verhalte ich mich denn, wenn ich einem Wolf begegne? Also sicherlich nicht so wie die Frau, weil der Wolf wurde ja erst richtig aufmerksam auf sie, ja, und neugierig auf sie natürlich, und die hat das gar nicht gerafft irgendwie. Aber wie verhalte ich mich denn, wenn ich einem Wolf begegne?
Also es gibt ja immer so verschiedene Verhaltensweisen, die dann irgendwie man irgendwo nachlesen kann, und ich muss erstmal dazu sagen, also ich hatte den Fall noch nie, dass wenn ich irgendwie ohne Tarnung ganz normal als Spaziergänger unterwegs war, dass ein Wolf länger vor mir stehen geblieben ist oder nicht gehen wollte oder so. Das habe ich noch nie gehabt. Es war immer nur eine Sekunde oder ein paar Sekunden, die ich irgendwie den Wolf sehen konnte, und dann war er weg. So, meistens war das wirklich so, dass man den Wolf angesehen hat, ach, um Himmels Willen, ein Mensch, zack und tschüss, ne? So, so liefen die meisten Wolfsbegegnungen ab, die ich als Spaziergänger hatte. Wenn ein Wolf tatsächlich mal nie wirklich weggehen sollte oder so, und dann sollte man einfach vielleicht im ersten Augenblick den Moment genießen, und wenn man einfach, wenn man Angst hat und sich unwohl fühlt, dann sollte man vielleicht irgendwie, gibt ja dann so Anleitungen, Steinchen und Stöckchen werfen oder eben sich groß machen und eben vielleicht auch rumschreien oder so. Ich meine, das sind alles so Sachen, die ich irgendwie noch nie gebraucht habe, und nee, ich mir eigentlich so sicher bin, dass ich nie Gebrauch davon mache. Aber natürlich kann ich das verstehen, vielleicht, wenn man sich unwohl fühlt, und dann sollte man sich eben nächsten Tag groß machen und zeigen, wer hier der Chef ist, und den Wolf anschreien, und wenn er dann immer noch nie geht, dann eben auch mal einen Stein in die Hand nehmen oder so und auf den Wolf schmeißen. Ja, so lauten die Regeln. Wie gesagt, aus meiner Sicht braucht man das eigentlich nicht.
Kinder können sich frei im Wald bewegen, und das ist vielleicht wichtig zu vermerken noch an dieser Stelle. Hunde gehören natürlich im Wolfsgebiet an die Leine oder eben halt im nächsten Radius, im engsten Radius um die Menschen herum. Das leuchtet, glaube ich, ein.
Ne? Unbedingt, ja. Also ja. Hunde definitiv, ne? Also das ist, ich finde, das, da hat man ja schon mal drüber gesprochen, ich finde, das hat auch was mit Respekt zu tun, generell den Wildtieren gegenüber. Vor allem eben zur Brut- und Setzzeit. Ne, ich finde das immer dann irgendwie unnötig, wenn man dann irgendwie einfach mit seinem Hund da so rumrennt. Und manche sind halt wirklich so gleichgültig oder so. Ich habe ja auch schon mal jemanden angesprochen und habe gesagt, hier, Brut- und Setzzeit, und wäre vielleicht irgendwie nett, wenn sie mal ihren Hund an die Leine nehmen würden. Und man dann sagt, so, ja, ist mir doch egal. Ne? Ja, ist nicht so cool. Ne, sondern ich finde, man sollte schon ein bisschen Rücksicht nehmen und den Hund auf jeden Fall zumindest in der Brut- und Setzzeit an die Leine nehmen, aber im Wolfsgebiet eben generell eigentlich.
In dem Zusammenhang habe ich mal einen schönen Spruch gehört von der Hundehalterin, die ich gebeten habe, ihren Hund anzuleihen, als er ins Schilf ging, in Ufernähe. Da meinte sie, ach, Sie müssen sich keine Sorgen machen, der kriegt die Vögel nicht, die fliegen ja weg. Gut, dann sind wir beim nächsten Themenblock, Jagd auf dem Wolf als Maßnahme. Die erste Frage, die Noah uns da aufgeschrieben hat, ist, hilft das systematische Bejagen von Wölfen, um Nutztierschäden zu reduzieren? Wer will von euch beantworten?
Thomas. Ja, das können wir beide machen mit Matthias. Ich glaube, da haben wir genügend Wissen zu. Natürlich hilft es nicht. Es ist ja heute schon gesagt worden, dass einzig Herdenschutz funktioniert, und das flächendeckend. Ja, denn meistens passiert bei der Jagd Folgendes. Soziale Strukturen werden zerschossen, und die Tiere, die zurückbleiben, in der Regel Jungtiere auch, müssen dann zu leichteren Mitteln greifen. Und das sind womöglich dann auch die Weidetiere auf den Wiesen und Weiden. Wir haben noch nicht mal einen guten Erhaltungszustand bei den Wölfen und versuchen sie jetzt schon wieder zu managen, zu regulieren, würden damit die Sozialstrukturen zerstören. Und selbst wenn, nehmen wir ein Bundesland, wo 40 Wolfsrudel sind und du entnimmst da 20 Wolfsrudel, musst du trotzdem in dem Bundesland überall weiter Herdenschutz betreiben. Ja. Du, ne, auch 20 Wolfsrudel können genauso einen Schaden machen wie 40 Wolfsrudel. Wölfe sind wandernde Tiere auch, also es sind immer Einzeltiere unterwegs. Deswegen hilft eine systematische Bejagung von Wölfen überhaupt nicht. Wölfe werden durch die Bejagung auch nicht unbedingt scheuer. Es wird ja immer wieder gesagt, wenn man auf sie schießt oder wenn sie erleben, dass andere Tiere weggeschossen werden, sie dann scheuer werden, mehr Abstand halten würden. Oft können Wölfe ja gar nicht einschätzen, dass hier gerade ein Mensch agiert hat, wenn ein Schuss fällt und eben der Bruder oder die Schwester oder die Fee oder der Rüde dann stirbt, das bringen die mit dem Menschen gar nicht in Verbindung. Also eine systematische Bejagung von Wölfen wird Nutztierschäden nicht reduzieren. Im Gegenteil, wahrscheinlich wird in den betreffenden Regionen die Rissstatistik weiter nach oben gehen.
Vor allem, was sich mir immer nicht ganz erschließt, ist immer, warum die Menschen davon ausgehen, dass eine Bejagung was bringt. Also wenn dort Wölfe weg sind sozusagen, einfach abgeschossen werden, dass das was bringt. Aber es werden ja schon Wölfe bejagt, illegal, und es werden auch viele Wölfe überfahren. Das ändert aber eben nichts an der Sicherheit. Das hilft ja dem Herdenschutz überhaupt nicht. Aber warum soll das jetzt was bringen, wenn ich den Wolf abschieße?
Ist da der Unterschied? Ja, weil denen das weiß gemacht wird. Denen werden diese Sachen als Fakten verkauft. Und es klingt ja auf den ersten Blick plausibel. Wenn da ein Wolf ist, der Schafe tötet, dann puste ich den weg, dann tötet er keine Schafe mehr.
Entsteht maximal in Vakuum.
Richtig. Und dann kommt der nächste Wolf, die Schäfer fühlen sich sicher, schützen nicht, dann kommt der nächste Wolf und es wird immer Wölfe geben. Und der nächste Wolf richtet vielleicht noch viel größeren Schaden an. Also ist es ein Dilemma, was wir vielleicht am besten gar nicht erst beginnen sollten, weil es nämlich nichts bringt, außer Leid und ganz gesunde Strukturen und vielleicht auch wirklich friedliche Rudel, die sich benehmen können, so auseinanderschießt, dass da ganz neue Dynamiken entstehen, was keiner will.
Nee. Genau, also in der Schweiz zum Beispiel, da habe ich ja irgendwie erst so einen Artikel irgendwo gelesen, wo sie sich damit gerühmt haben, von wegen, ja, die Nutztiere sind tatsächlich zurückgegangen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt. Aber zum Beispiel dort ist es ja halt irgendwie auch überhaupt kein Wunder, weil ich meine, die haben ja eigentlich so ziemlich alle abgeschossen.
Aber das sind doch die ganz nur marginal zurückgegangen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aber das, was die Schweizer, sage ich mal, dort gestartet haben, das war ja schon wirklich, also das ist ja ein Ausrottungsfeldzug, kann man ja schon fast sagen.
Ja.
Natürlich, wenn ich alle abknall, dann wird natürlich auch kein Wolf mehr ein Schaf fressen können, das ist logisch. Aber eine Regulierung bringt gar nichts. Und vor allem hatten wir auch Schäfer zum Beispiel, die gesagt haben, dass das Unsinn ist. Ne? Also das ist ja das, was man eben, Thomas hat es ja schon gesagt, was man einfach verstehen muss, ob in dem Wald hinterm Häuschen ein Wolf lebt oder 10, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist egal. Der eine Wolf kann genauso viel Schaden machen wie die 10, und solange ein Wolf übrig ist, so muss man Herdenschutz machen. Da geht kein Weg dran vorbei.
Gibt es noch mehr Länder, die den Wolf bejagen, außer Schweiz? Ja, gibt es. Und hilft es dort beim Reduzieren von Nutztierschäden? Wir blicken jetzt mal auf Skandinavien, da wird ja auch heftig bejagt.
Oder Frankreich, da sind ja die Nutztierrisse sogar gestiegen.
Da sind die gestiegen, richtig.
In den skandinavischen Ländern, da bin ich echt nicht so fit, muss ich ganz ehrlich sagen. Da weiß ich nicht so genau, wie es ist. Die machen ja sowieso ja Dinge. Und da kommt man ja zum Beispiel, also zumindest hatte ich das gelesen gehabt, dass in Skandinavien kriegt man ja nun mittlerweile schon wieder Probleme, weil die Wolfspopulation eben zu klein ist.
Genau.
Ne? So.
Man kriegt da genetische Probleme. Genau. Das hat tatsächlich Auswirkungen auf die dortige Population, die gerade in Schweden vor dem Aussteht. Es wird ja hier in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert, wir wollen so agieren wie in Schweden. Gleichwohl weiß man, wenn man davon so spricht, dass eben in Schweden die Wölfe wieder vor der Ausrottung stehen. Mhm. Die Population, die da ist, hat große Probleme mit den Genen. Es ist kein Austausch mehr da. Der wird unterbunden, aus meiner Sicht wissentlich unterbunden. Und deswegen hätte man so gerne das schwedische Modell auch hier in Deutschland, einfach weil man nicht offen zugeben will, dass man eigentlich die Wölfe komplett wieder weghaben will. Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit tatsächlich mal sagen, dass Jagd noch nie Probleme gelöst hat, aber immer viele Probleme geschaffen hat. Wir können auch in andere Bereiche gucken, wo das zum Beispiel um die Population der Rebhühner ging. Da sind Füchse, nehmen wir mal das Bundesland Baden-Württemberg, die werden dort seit Jahrzehnten, wird den Fuchs da keine Lebensberechtigung eingeräumt. Es ist eine extreme Fuchsbejagung. Jedes einzelne Tier wird da weggeschossen. Den Rebhühnern hat es nicht geholfen. Und so ist es hier mit den Wölfen im Herdenschutz. Ja, das bringt nichts. Wir müssen lernen, mit den Wölfen zu leben. Sie sind da, sie werden auch nicht wieder gehen. Und wir müssen nur und schneller anpassen und dass es Ideen gibt, dass es Möglichkeiten gibt, Maßnahmen gibt. Das haben die letzten Folgen hier beim Podcast gezeigt. Das hat uns Schäfer-Kutznick sehr eindrucksvoll dargelegt und daran müssen wir uns orientieren. Hm. Also das systematische Bejagen, das wollen vor allen Dingen Jäger, weil sie eben den Wolf als Beutekonkurrent sehen, ne? Und das wollen Weidetierhalter, weil es um die Ressource Weidetier geht, mit dem sie, wo sie damit im Wolf teilweise konkurrieren, aber bringen wird es nichts.
Also ich kann mich ja nur anschließen und ich sehe es genauso. Also die meisten Jäger aus meiner Sicht sind einfach nur heiß drauf, den Wolf abzuknallen. Mhm. So, und können es halt kaum erwarten. Das ist halt nun schon seit Jahren so, auch dass in diversen Zeitschriften schon immer irgendwie so tolle Artikel dann erscheinen, auch geht es da schon darum, wie man den Wolf richtig erlegt und so weiter und so fort. Und dann, wenn man auch die Kommentare unter solchen Beiträgen liest, dann sieht man einfach, dass hier einigen schon die Sappe aus dem Mund läuft und sie es einfach nicht erwarten können.
Genau.
Nur darum geht's. Es bringt gar nichts und es, sag ich mal, ist auch einfach irgendwie ein Stück weit auch unfair sozusagen, den Weidetierhalter also auch irgendwie zu suggerieren, dass das ein Problem lösen würde. Hm. Ja? Es bringt einfach nichts.
Gibt es Situationen, in denen es Sinn machen kann, einzelne Wölfe zu entnehmen?
Finde ich schon, tatsächlich. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich kann Jäger nie ausstehen. Sollte man schon ein bisschen gemerkt haben, glaube ich. Und dass ich wirklich Wölfe über alles liebe. Ich liebe die Natur und dass ich wirklich einer von denen bin, der ganz als Letztes sagt, abschießen. Es gibt aber Fälle, wo ich das gerechtfertigt finde. Also wir hatten zum Beispiel mal hier in Sachsen den, ja, ich glaube, Reude-Rudi hat man den genannt. Das war ein Wolf, der war wirklich komplett nackt. Das alleine ist jetzt kein Grund, einen Wolf abzuschießen, aber der ist am helllichten Tag bei Anwesenheit von Menschen auf einen Hof gegangen und hat sich dort den Haushund gekrallt. Und dann hat man halt die Entscheidung getroffen, ihn abzuschießen. Und das ist aus meiner Sicht, da gab es damals auch einen Verein, der dagegen vorgehen wollte, kam aber nie durch. Und das war in dem Fall für mich vollkommen in Ordnung, weil erstmal hat man das Tier eben erlöst, ne? Und zweitens mal ist das einfach eine Grenze, die überschritten worden ist. Ich finde, wenn ein Tier dafür sorgt, dass eine ganze, also in dem Fall geht es nicht um das einzelne Individuum, sondern um die Art. Und wenn ein Individuum dafür sorgt, dass eine ganze Art in die Scheiße gezogen wird, sag's jetzt mal so deutlich, dann muss es halt weg.
Und wie ist das, wenn einzelne Wölfe Herdenschutz überwinden? Wie ist eure Meinung da?
Natürlich, wenn ein Wolf mehrfach beste Herdenschutzmaßnahmen überwindet, also nach bestem wissenschaftlichen Standard, dann muss dieser auch entnommen werden. So ehrlich muss man dann auch sein und sich da auch gerade machen.
Aber wir müssen auch wir müssen aber hinzufügen, dass das eigentlich fast noch nie passiert ist, ne?
Richtig. Nee, es genau. Wird immer von Problemwölfen gesprochen, aber gleichwohl
keine sind, ja.
Hatten wir nur Problemweidetierhaltung und nicht Problemwölfe.
Aber was ich daran so schlimm finde, ist eben, dass es uns verkauft wurde als Herdenschutz überwunden und in der Statistik auch so aufgetaucht ist und eine Vor-Ort-Kontrolle ergeben hat, dass es nicht an dem war. Und das finde ich eben halt das so unehrlich an dieser ganzen Diskussion. Wir sagen, ja, es muss geschehen, wenn dieser Fall eintritt. Und das wird jetzt auch gleich teilweise auch von Behördenseite schon wieder so gummimäßig ausgelegt, dass man da auch nicht mehr so viel Vertrauen haben kann rein, ne?
Ja, das ist ja das Problem. Also aus meiner Sicht eben wirklich das größte Problem, dass das, was sozusagen vorgegeben wird, also dass ein Weidetierhalter sagt, ich habe wirklich alles gemacht, dass das stimmt. Ne? Weil oft eben ist es nicht so, das hast du, Thomas, ja auch schon erzählt, wenn du dann dorthin gefahren bist und dann ist auf einmal dort irgendwie unterm Zaun 40 Zentimeter Lücke, wo der Wolf einfach durchspazieren kann, dann ist es eben einfach kein Problemwolf, sondern eben ein Problemweidetierhalter. Und dass das eben quasi kontrolliert wird, ob das wirklich so war und dann auch nie im Nachhinein irgendwie schnell mal ein Loch zugemacht wird, das ist das, finde ich, sehr Schwierige. Aber wie gesagt, wenn eben ein Schäfer wirklich, der sich wirklich Mühe gibt, wie auch ihr mein Lieblingsschäfer Thomas Rehbrecher, der wirklich auch die Natur liebt und seine Arbeit in der Natur liebt und das ganzheitlich sieht und eben sagt, dass alles seinen Platz hat und der findet es toll und der wirklich alles macht so und dann ständig wieder Theater hat, weil ein Wolf das überwindet, ja, dann ist es halt dann so, ne?
Dann sind wir beim nächsten Themenblock, bei einem der letzten für diese heutige Folge und da geht es um illegale Tötungen. Da möchte Noah gerne die Frage beantwortet haben, wer tötet Wölfe?
alle, die die Möglichkeiten haben, und die Zahl ist sehr beschränkt, muss man tatsächlich sagen. Also du brauchst für die Tötung eines Wolfes schon eine Lang- oder eine Kurzwaffe, und wer bei uns in den Wäldern Waffen besitzt, ist auch klar, ne? Wir reden von illegalen geschossenen Wölfen. Man spricht immer von Wilderei, aber so einfach schießt man eben keinen Wolf. Und da kann man sich letztendlich auch ausmalen, wer hier auf Wölfe anhält und diese illegal schießt.
Es gibt aber auch mittlerweile zunehmend Fallenjagd und eben halt leider auch, was wir sehen, sind Vergiftungen bei Wölfen, ne?
Vergiftungen oder eben auch andere anderweitig Köder, die ausgelegt werden. Ja, ähnlich wie das eben auch bei Hunden passiert. Also es ist schon echt pervers, was da so Leute sich einfallen lassen, ne?
Und man liest es immer wieder in Jägerkreisen. Dort wird ja auch damit sich teilweise gebrüstet in Social Media, dass sie Wölfe beseitigen, dass sie 3S anwenden, ne? Diese Schießen, Schaufeln, Schweigen Methode. Und in Social Media dann auch teilweise sogar aufrufen zur Gewalt an Wölfen oder zum Töten von Wölfen. Das wiederum ist gar nicht mehr so unproblematisch, weil diese Sachen natürlich jetzt zunehmend auch ins Feld geführt werden können, wenn es darum geht, die charakterliche Eignung zur Führung von Waffen in Frage zu stellen. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei. Da haben wir ein paar Jäger rausgefischt, die entsprechend im Internet aufgefallen sind. Dem gehen wir jetzt nach, das melden wir den entsprechenden Behörden und wollen da mal die Frage stellen, ist denn jemand, der sowas online macht, eigentlich überhaupt in der Lage oder darf der überhaupt Waffen tragen? Und da haben wir ja das Gesetz auch auf unserer Seite, das wurde ja durchaus verschärft in dieser Richtung.
Ja, also ich sehe das genauso. Also ich finde, das, was ich eben teilweise schon gelesen habe, auch unter irgendwie, also das sind ja manchmal ganz Artikel, sage ich mal, wo es einfach nur darum geht, dass ein Wolf überfahren worden ist oder sowas, wo man sich dann darunter drüber lustig macht. Das sind ja dann eben auch, wenn man die Profile anguckt, größtenteils Jäger. Das sind ja angeblich eben so die großen Naturfreunde und Naturschützer. Und ich finde, wenn man sich dann darüber lustig macht, dass eine streng geschützte Art zu Tode gekommen ist oder vielleicht auch noch gelitten hat, weil sie sich eine Weile gequält hat irgendwo, bis sie dann irgendwann erlöst worden ist oder gestorben ist, dann ist das für mich das Allerletzte. Es ist einfach wirklich abartig. Und so jemand ist aus meiner Sicht ganz klar nie charakterlich geeignet, eine Waffe zu führen und sich erst recht auch nie Naturschützer oder sowas zu nennen. Das ist einfach nur unterste Schublade.
Welche Strafen gibt es für das Töten von Wölfen?
Ja, 5 Jahre Freiheitsstrafe und 50.000 Euro Geldstrafe. Ja, aber es ist, glaube ich, noch nie verhängt worden. Ne? Also, ja.
Und natürlich ist auch der Jagdschein weg. Und das sind alles Dinge, wo wir eigentlich staunen, dass Jagdausübende immer wieder dieses Risiko in Kauf nehmen und trotzdem da zuschlagen.
Weiß man denn, wie viele Wölfe illegal getötet werden?
Soweit ich jetzt mit den aktuellen Zahlen vertraut bin, sind es jetzt seit das gezählt wird, über 100, also knapp über 100, die gefunden worden sind. Ne? Das muss man hier ganz deutlich sagen. Also ich denke, die Dunkelziffer ist extrem hoch. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Die Leute, die den Podcast hier schon länger verfolgen, die wissen ja, ich habe auch schon meinen Wolf tot gefunden, verscharrt. Das war wirklich reinster Zufall, also mit einem guten Kumpel zusammen. Ich habe damals schon zu ihm gesagt, wo wir den gefunden haben, ich will gar nicht wissen, wie viele Wölfe hier noch irgendwo rumliegen. Ne? So, oder dann ja auch die verrücktesten Sachen unternommen, die werden verscharrt, die werden mit beschwert und versenkt. Also ich denke, die Dunkelziffer ist extrem hoch.
Würde ich auch sagen, wenn wir mal auf das Jahr 2024 gucken, weil das neue Jahr ist noch nicht so alt. 2025 gab es noch keine illegalen Tötungen, zumindest keine bekannten. Aber im Jahr 2024 gab es insgesamt 140 Todfunde und darunter waren eben auch 10 illegale Tötungen. 3 davon waren durch Management, 4 natürliche Todesursachen und 5 sind eben auch noch unklar. Und was vielleicht auch nochmal ein Querverweis ist, unabhängig jetzt von illegalen Tötungen, wir haben unglaublich hohe Verluste im Straßenverkehr. Das betrifft natürlich alle Wildtierarten, insbesondere besondere Arten wie Dachs zum Beispiel, Marderhund, auch Füchse, Feldhasen und so weiter. Also es betrifft auch den Wolf. 115 Verkehrstote alleine 2024 hier in Deutschland.
Das ist schon enorm, ne? Schon, Wahnsinn.
Ja, das ist schon enorm. Und auch hier wieder, so wie Matthias schon andeutete, auch hier gibt es natürlich noch eine Dunkelziffer, weil nicht alle Wölfe gefunden werden. Es gibt Straßenverkehrsopfer, es gibt aber auch Schienenverkehrsopfer. Das heißt, Wölfe Schiffe kommen auch auf Schienen um und meistens entdeckt man die gar nicht, weil natürlich entlang der Gleise das weniger frequentiert ist. Wir müssen uns vorstellen, wenn so ein ICE unterwegs ist und ein Wolf steht gerade auf den Gleisen, die Züge sind heute auch nicht mehr laut, das geht relativ schnell. Unerfahrene Jungtiere sind oft betroffen. Also auch da gibt es noch eine Dunkelziffer. Das heißt, die Frage nach der Bejagung bei den hohen Verlusten, die der Wolf hat, durch Straßen- und Schienenverkehr, aber eben auch durch illegale Tötungen, stellt sich überhaupt nicht.
Wie häufig wurden Täter bereits gefasst? Können wir ganz klar beantworten, die Frage?
Ich glaube, zwei haben sich gestellt bisher, ne? Sind zwei Verurteilungen gewesen. Ist das so richtig?
Die genauen Zahlen weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß bloß, dass die, glaube ich, irgendwie verurteilt worden sind oder so, die sind teilweise oder immer von Kollegen angezeigt worden. Ist das richtig? Ich bin mir jetzt gerade echt unsicher. Aber ich glaube, ermittelt, also wirklich richtig ermittelt anhand von Beweisen oder sowas, wurde noch nie einer. Sondern einfach ist es dann meistens immer wirklich so gewesen, dass andere Jäger jemanden verpfiffen haben oder so. Was ich in dem Fall tatsächlich dann auch mal gut finde. Ja.
Tatsächlich ist es so, dass die Ermittlungsbehörden etwas schleppend vorankommen. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja selber mit zwei illegalen Tötungen zu tun, einer vermeintlichen und einer wirklichen. Ne? Wir alle ja mit treuen Briezen. Und dann gibt es ja noch in Schermbeck den Fall, wo dieser verstümmelte Wolf mit der dreibeinige Wolf da auf dieser Koppel gesehen wurde. Und in beiden Fällen kommen die Behörden nicht voran mit den Ermittlungen. Und wir haben da ja selber auch geholfen bei den Ermittlungen. Wir haben Indizien beigetragen zu den Akten, aber da sind wir auch nie nachbefragt worden oder da kam auch nie mal eine Rückmeldung oder so. Also wir gehen davon aus, in diesen beiden Fällen, dass da gar kein Interesse besteht, dass wir da mitwirken und dass sie da auch nicht wirklich weiterkommen, Klammer also auf, weiß, wollen, Klammer zu.
Also aus Sachsen weiß ich, ist wirklich, ich habe es jetzt schon aus zwei verlässlichen Quellen gehört, dass man in Sachsen beim Landeskriminalamt wirklich wohl bestrebt ist, endlich mal einen Erfolg verzeichnen zu können und dass man wirklich das auch möchte, also dass man die Leute wirklich auch schnappen möchte. Das wurde mir jetzt schon zweimal gesagt, dass man wirklich sich dahinter klemmt und man auch jedes Mal enttäuscht ist, wenn eben kein Ermittlungserfolg zu verzeichnen ist. Aber es ist eben auch einfach wirklich schwer. Ne? Also das Problem ist einfach, den Jägern guckt niemand über die Schulter. Noch dazu, ich habe damals zum Beispiel, wo ich den toten Wolf gefunden hatte, auch gefragt, wo man hier einfach von dem Pächter oder von den Leuten, die dort jagen gehen, die Waffen einsammeln kann und einfach wirklich die Projektile abgleichen kann. Aber das geht eben alles nicht so einfach. Also wie gesagt, erstmal ist das Projektil oftmals nie mehr intakt. Zweitens darf man den Leuten nie einfach die Waffe wegnehmen, nur aufgrund in einem Wagenverdacht oder so. Das sind alles solche Sachen, die ich manchmal auch nie ganz verstehe, weil aus meiner Sicht ist natürlich derjenige, der dort jagen geht, als erster verdächtig. Ich denke auch immer dann so, dass wenn jetzt ein fremder Jäger in das Revier eines anderen Jägers geht, dann muss er ja auch Angst haben, dass der von dem Jäger, der dort regulär jagt, erwischt wird. Deswegen denke ich, dass sowas eigentlich nie so oft vorkommt. Aber das ist, vielleicht liege ich damit auch falsch. Aber es ist einfach wirklich schwer. Ne?
Wer von euch möchte ein Schlusswort finden? Eins von zwei Schlussworten zu dem Themenbereich, wie es jetzt im besten Fall weitergehen kann, um sowohl Weidetiere als auch Wölfe zu schützen und Konflikte künftig zu beseitigen oder mindestens zu entschärfen?
Ja, das ist eigentlich die schwierigste Frage von allen, die man gar nicht so kurz zusammenfassen kann. Wie kann es weitergehen? Wir müssen erst einmal abwarten, wie die Bundestagswahlen ausgehen. Wir müssen abwarten, ob der Wolf auf Europaebene ebenfalls in der FFH-Richtlinie heruntergestuft wird. Das sind alles Dinge, auch auf nationaler Ebene dann Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Das sind alles Dinge, die kolportiert werden, die tatsächlich im Realen auch drohen und wie es dann mit dem Wolf weitergeht. Ja, das wird auch von den ausgestalteten Bundesländern dann ausgehen. Wie geht Niedersachsen damit um? Alle arbeiten schon an Abschussplänen. Das heißt, der Wolf ist noch gar nicht runtergestuft und simultan dazu arbeitet man jetzt schon Regionen, wo man mit einem regional differenzierten Management gegen den Wolf vorgehen will. Das heißt, alle scharren mit den Füßen und der Wolf soll in die Bejagung. Die Jägerschaft will die Bejagung des Wolfes. Die Wolfsjagd gilt ja hier in Europa als die Krone der Beutegreiferbejagung. Da sind auch viele Interessen hinter. Ne? Also ich glaube nicht, dass die Jägerschaft die Weidetierhaltung so stark interessiert. Sie wollen vor allen Dingen einen aus ihrer Sicht lästigen Konkurrenten bei der, wenn es um die Ressource Wild geht, loswerden wieder in ihrem Revier, einen angeblichen Unruheherd in ihrem Revier. Also viele sind interessiert, dass Wölfe zukünftig gemanagt, also reguliert, also damit auch gejagt werden. Und das ist ja sehr schwierig zu beantworten, wie soll es weitergehen. Das hängt ab von der Politik, das hängt aber auch ab von der Haltung von großen Umweltverbänden, von Tierschützern, wie es weitergehen wird mit dem Wolf. Rosige Zeiten stehen uns nicht bevor bei dem, was sich hier auf politischer Ebene, auf Europaebene, wie auch auf nationaler Ebene, wie aber auch in den einzelnen Bundesländern, was sich da abzeichnet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich befürchte das leider auch, dass die Zeiten jetzt nicht unbedingt rosig aussehen. Ich will da eigentlich immer noch gar nicht so wirklich drüber nachdenken, weil ja, wenn ich draußen sitze und einfach die Natur genieße, dann ja, dann blende ich das alles aus. Die schon alleine die Vorstellung, dass diese tollen Tiere irgendwie abgeschossen werden sollen, da wird mir ganz anders. Man weiß eigentlich auch gar nicht, wen man irgendwie wählen soll oder so. Ich finde es aber trotzdem irgendwie immer verrückt, ne? Also wir leben ja angeblich in einer Demokratie und ich verstehe es einfach nicht, wie eine kleine Minderheit so viel Macht hat, dann irgendwie so viel Druck macht, dass das durchkommt, was die sich wünschen. Und die Mehrheit der Menschen, die Mehrheit der Menschen in Deutschland sind für den Wolf. Frage ich mich, eigentlich ist die Sache ganz klar, ne? Also wie sowas dann geht oder so. Genau wie in der Schweiz eben, wo man sich dann darüber hinwegsetzt, über den Volksentscheid.
Und über Gesetze ja auch hinweg.
Ja, genau. Ist mir absolut schleierhaft. Ja.
Also wir müssen natürlich auch einmal sehen, dass es natürlich nicht nur den Wolf betrifft. Zukünftig betrifft es auch den Biber zum Beispiel.
Fischotter.
Kormoran. Greifvögel sollen zukünftig bejagt werden. Das alles hat die Jägerschaft als Ziel. Und ja, wenn wir sehen, im größten Artensterben seit Ende der Dinosaurier, dass hier rote Listearten bejagt werden, da macht der Wolf einfach keine Ausnahme. Und deswegen braucht eben der Wolf, der nicht für sich selbst sprechen kann, eine wirklich massive, breite, starke Unterstützung von großen Umweltverbänden, von anderen Naturschutzorganisationen, wie eben unserem Freundeskreis Freileben der Wölfe, die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, die Naturschutzinitiative. Wir alle müssen zukünftig hellwach sein. Wir müssen die Entwicklung in unserem Land nicht nur beobachten, analysieren. Wir müssen sie auf den rechtlichen Prüfstand heben. Alles wird sich ausrichten danach, wie man den guten Erhaltungszustand bewertet hier in Deutschland. Viele meinen, das selbst machen zu können. Das ist aber Aufgabe der EU-Kommission. Und der nächste Erhaltungszustand, also die nächste Bewertung, wird 2025 erfolgen. Die Meldungen gehen jetzt ein und dann muss das von der EU-Kommission kommen. Keinesfalls von irgendwelchen Marionetten in der Politik hier in Niedersachsen oder in Brandenburg. Und ja, es, wie gesagt, also danach wird sich alles richten und wir werden jegliche rechtliche Schritte einleiten, die da möglich sind, wenn gegen Recht und Gesetz verstoßen wird. Und ich glaube auch nicht, dass es zu diesen Wolfsjagden kommen wird, wie sich die Jägerschaft das so erträumt. Ich glaube, da gibt es genügend Organisationen aus Natur, Arten und Tierschutz, die dagegen protestieren werden, die das begleiten werden. Und ja.
Also ich bin auf jeden Fall auch für eine Bestandsregulierung, und zwar bei der Jägerschaft. Ich denke, mit einem psychologischen Gutachten wäre da auf jeden Fall schon mal locker die Hälfte weg.
Ja.
Ja, das finde ich auf jeden Fall gut, weil so viele Jäger brauchen im wahrsten Sinne des Wortes kein Schwein. So, ich wäre sowieso dafür, dass das nur noch Berufsjäger machen in Zukunft, wenn man überhaupt jagen geht.
Das ist überhaupt ein springender Punkt, Matthias. Ich bin ja ganz dankbar, dass du das so hier in die Waagschale wirfst, weil Sabine hat heute gesagt, 460.000 und es werden immer mehr. Ja. Und damit erhöht sich auch immer mehr der Druck auf die bejagten Wildtierarten. Nicht nur auf die, vor allen Dingen auch auf die gesamte Natur. Bei uns hier in Niedersachsen im Landkreis Harburg kommen 8 bis 9 Jäger auf ein Revier. Ja, das ist massiver Druck. Dann wird hier in Niedersachsen Jagd gemacht, rund um die Uhr. Das heißt, dem Wild wird überhaupt keine Chance, keine Ruhe mehr gelassen. Das sind alles Punkte für eine weitere Podcast-Folge eigentlich. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass der Gesetzgeber längst darüber nachdenken müsste, hier einen Stopp zu machen. Natürlich hat jeder ein Recht, den Jagdschein zu machen. Nur wie lange halten das unsere Lebensräume? Wie lange halten unsere Wildtiere das überhaupt noch aus, diesen hohen Druck, der da auf ihn vom zweibeinigen Jäger lastet?
Genau, also Jagen ist das neue Golf, ich habe es ja schon immer gesagt. Ne, das ist wirklich so. Und auch immer so dieses, muss ich wirklich sagen, jetzt, ich muss es nochmal so extremst ausdrücken, aber so dieses hohle Geschwafel von wegen, ja, weil ich die Natur genießen will und alles. Ich denke so, ich genieße auch die Natur, ich muss nichts abschießen oder töten dafür. Und ich habe mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit die viel, viel schöneren Naturerlebnisse, das weiß ich sogar von Jägern selber. Manchmal, wenn ich denen irgendwie meine Aufnahmen gezeigt habe, wo die gesagt haben, boah, was so nah, und wo ich dann auch gemerkt habe, solche Erlebnisse haben die gar nicht. So. Mhm. Ne? Und es ist ja auch logisch, im Endeffekt ist das, was die ganzen Naturfilmer machen oder so, viel anspruchsvoller, weil man muss, sag ich mal, darauf achten, dass das Bild schön aussieht. Ich muss viel näher ran und so weiter und so fort.
Ne? So. Du musst dich viel mehr einlassen auf die Natur.
Genau, ich muss mich viel mehr drauf einlassen. Und schon alleine, dass ich sitze ja auch auf dem Boden und sowas, ne? Mhm. Wo ich einfach schon viel mehr aus meiner Sicht mit der Natur und mit dem, was mich umgibt, verbunden bin, als wenn ich mich irgendwo im Hochsitz setze und noch bis dahin direkt bis an die Treppe fahre, ne? Weil Jäger laufen ja in der Regel, ne? Das ist ja auch sowas, ne?
Es gibt Ausnahmen.
Kann ich noch ganz kurz erzählen, dass man dann angesprochen wird, so von wegen, was ich hier suche, hier gibt's doch nichts. Ne? Wo ich mir denke, so ja, wenn ich immer bloß mit dem Auto durch den Wald fahre, dann sehe ich vielleicht auch nichts. Mhm. Es sind einfach so viele Sachen, die mich immer tierisch aufregen. Die Leute, die mich kennen, die wissen das. Bei dem Thema ist es echt schwierig für mich. Da sehe ich eigentlich nur noch rot. Ich finde, da muss ich unbedingt was ändern und das muss irgendwie alles reformiert werden, weil das aus meiner Sicht völlig außer Kontrolle geraten ist. Mhm. So.
Es gibt überall Begrenzungen irgendwie, nur bei der Jagd nicht.
Das genau, also es gibt auch für mich auch bestimmte, sage ich mal, Situationen, wo Jagen für mich legitim ist, und das sind halt im Endeffekt irgendwelche Ureinwohner oder so, Inuits, ja, die das einfach machen müssen, weil sie eben keinen Supermarkt haben um die Ecke. Ansonsten hier in Deutschland ist das für mich einfach auch mit dem Essen und so, ist für mich einfach, das geht nicht. Also wir sind halt über 80 Millionen im Land, hier kann eben nun mal jeder sein Essen selber schießen. Mhm. Für mich ist Jagen nur legitim, wenn ich eben in Kanada lebe, 150 Kilometer zum nächsten Nachbarn. Dann ist das für mich okay, dann könnte ich damit leben. Ansonsten hier für mich gehört das einfach nie hin. Ich fände eben so Wildhüter schon gut. Also Leute, die einfach, wie eben Thomas hat es eingangs gesagt, mit so Bundesförstern oder so. Man merkt das ja auch, wenn man sich mit den Leuten unterhält, dass die eben auch so einen ganzheitlichen Blick haben und nie immer nur irgendwie Geld und solche Sachen sehen, sondern eben wirklich alles irgendwie in einen Topf werfen und dann eben versuchen, das Beste draus zu machen. Der Jäger, der eben das als Hobby ausübt und im Wald unterwegs ist, der verfolgt ja nur sein eigenes, oder ne, der verfolgt ja nur seine eigenen Interessen. Ja, deswegen, das System ist einfach total falsch.
Es muss auf jeden Fall mal überarbeitet werden. Zumindest muss es auf dem Prüfstand. Um nochmal zu Noahs Frage zurückzukommen, also wie man jetzt diesen Konflikt, um sowohl Weidetiere als auch Wölfe zu schützen, entschärfen kann, was es da für sinnvolle Maßnahmen gibt, dazu kann ich nur eins sagen. Da gibt es eigentlich auch nur eine Antwort. Und ich weiß, dass ihr mir da zustimmt. Und das ist flächendeckender Herdenschutz. Ja. Ich glaube, wenn wir das wirklich schaffen, flächendeckend unsere Weidetiere zu schützen, dann ist die Diskussion über den Wolf in großen Teilen obsolet.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Gleichwohl geht das nur mit einer anderen Einstellung insgesamt zur Natur. Denn der Raubbau, der hier in Deutschland an der Natur stattfindet, ist so nicht mehr hinzunehmen. Und natürlich auch eine andere Einstellung zu unseren Wildtieren und damit eben auch in diesem Kontext die Einstellung zum Wolf.
Ich danke euch für diese tollen, ja, wie lange? Anderthalb Stunden, die wir jetzt hinter uns haben, knapp hier. Ich glaube, wir haben alles abgehakt, oder? Alles auf den Tisch gebracht, was man so wissen muss?
Ich glaube, wir könnten 5 Stunden weiterreden, weil wir nicht alles abgehakt haben. Weil es noch so viel zum Wolf zu sagen gibt, zu seiner Biologie, zu seinem Verhalten, zu seiner Rolle in den Ökosystemen, zu seiner Faszination, die von ihm ausgeht. Ich glaube, da würde Matthias 10 Stunden drüber sprechen. Mhm. Alleine, was das bedeutet, auf einen Wolf zu treffen, welches Glücksempfinden man da hat. Also ich habe natürlich das gleiche Glücksempfinden, wenn ich einen Dukaten Totenfall da sehe, das ist so ein orangener kleiner Schmetterling, da habe ich ein ähnliches Glücksempfinden, wie wenn ich einen Wolf oder einen Fuchs sehe. Aber man könnte noch so viel dazu sagen, das geht in so einer Podcast-Folge nicht. Vielleicht müssen wir öfters mal so anhalten, ja, und Stopp machen und dann so eine, wie sagst du, Sabine, so eine All-in-One-Folgen machen, wo wir einfach mal so fachsimpeln über den Wolf. Und wir freuen uns natürlich, so wie Noah das jetzt gemacht hat, dass einfach Fragen an uns gerichtet werden. Und ja, das, was wir heute erzählt haben, viele wissen das, aber offensichtlich nach 20 Jahren Wolf wissen eben viele auch noch nicht über den Wolf Bescheid, obwohl wir in einer Informationsgesellschaft sind. Und das zeigt eben, dass immer nur aus einer Richtung über den Wolf berichtet wird, genau, nämlich aus Richtung der Wirtschaft, aus Richtung der Jagd, aber nie aus Richtung der Naturfreunde.
Hm. Ne? Ja, und ich möchte noch abschließend vielleicht sagen, ich habe ja nur wieder reichlich über die Jäger gemeckert in dieser Folge. Ja, ich will eigentlich auch gar nicht immer so wahrgenommen werden oder so. Oder ich weiß gar nicht, ob ich so wahrgenommen werde, aber dass ich irgendwie immer nur über die Jäger mecker oder so. Aber es ist eben wirklich so, ich finde, das beschäftigt mich tatsächlich eben auch sehr oft, weil wenn ich eben draußen sitze und unterwegs bin und wirklich, man muss sich das halt vorstellen, man sitzt irgendwo an einer wunderschönen Waldwiese, leichter Nebel, die Sonne kommt jetzt vielleicht gerade durch die Bäume. Es steht wild vor einem, was auch immer, ob es ein Wolf ist, Rotwild, Rehwild, was weiß ich, ist egal. Und auf einmal knallt und scherbelt. Ja. Und die Vögel fliegen aus den Bäumen los, das Wild, was vor einem steht, rennt los. Und ich finde es einfach zum Kotzen. Ich muss es einfach wirklich so sagen. Es gibt dieses schöne Sprichwort, jeder Schuss zerstört den Frieden der Natur. Und genau so sehe ich das und empfinde ich das. Es ist einfach viel zu viel. Es gibt keine Waldwiese, es gibt keine Schneise, wo nicht irgendein Hochsitz steht oder irgendein Ansitzbock oder sowas. Es ist, und wie gesagt, ein Krempel bleibt dann noch liegen in der Natur. Die fahren durch den Wald. Jeder Waldbesucher, sag ich mal, der vielleicht ein bisschen zu oft im Wald unterwegs ist, wird vollgequatscht, was man dort macht und so weiter und so fort. Das sind einfach Dinge, die mich sehr, sehr beschäftigen. Deswegen rege ich mich darüber eben auch oft auf. Aber genau, aber ich will auf jeden Fall nicht so wahrgenommen werden, dass ich jetzt irgendwie immer nur...
Du, und selbst ja, wenn es so ist, dies hier ist die Bühne, auf der du alles sagen darfst, was dich bewegt und was dich umtreibt. Und ich glaube, die Leute sind dir sehr dankbar für deine Offenheit. Das waren sie auch in den Folgen, die wir zusammen gemacht haben, Podcast-Folgen, lieber Matthias. Ich danke dir, dass du heute wieder bereit warst, mit uns hier zu sprechen. Das war einfach für mich ein ganz, ganz tolles Gefühl, ein ganz vertrautes Gefühl. Du weißt, dass ich dich sehr ans Herz geschlossen habe. Wir sind ja auch sehr, sehr gute Freunde geworden. Genau. Wir sind mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Freunde. Wir teilen viele Dinge, private Dinge. Wir besuchen uns auch regelmäßig und das wird auch so bleiben. Und vor allen Dingen kann ich euch eins versprechen, Matthias war nicht zum letzten Mal hier, ne? Thomas, den laden wir öfter ein.
Ja, obwohl Matthias schießt, aber wenn Matthias schießt, dann sterben keine Tiere, genau, sondern Matthias schießt Fotos. Und deswegen kann man schon sagen, habe ich ihn auch ins Herz geschlossen. Und wir freuen uns immer wieder, wie authentisch du bist und wie lebhaft du berichtest. Und dass man das immer, wenn du erzählst, auch so schön nachempfinden kann, wie du da eben sitzt, versteckst, auf dem Boden sitzend, wohlgemerkt. Ne? Das kann auch, glaube ich, der Hörer nachempfinden. Und darum geht es. Und das hast du heute schon schön formuliert. Es braucht für Naturerlebnis keine Langwaffe, keine Kurzwaffe, keine Kaltwaffe, sondern es braucht maximal die eigenen Augen und wer was festhalten will, die Kamera. Und das machst du im Einklang mit der Natur. Und das finde ich so toll an dir, deine Einstellung. Ja, und ich bin froh, wenn du wieder dabei bist.
Ja, ganz, ganz lieben Dank für die tollen, lieben Worte.
Ich schicke Liebe raus an euch. Ciao, ihr Lieben.
Tschüss. Einen schönen Abend und liebe Grüße an unsere Zuhörer. Bleibt uns gewogen. Ja, alles Gute.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.